So, willkommen bei Hand aufs Harz, dem offiziellen Podcast der stärksten Liga der Welt, der Daikin Handball Bundesliga. Ich bin Markus Götz und ich freue mich, euch hier im Wechsel mit Annette Sattler spannende Persönlichkeiten aus der Welt des Handballs vorstellen zu dürfen. Ich finde, heute wird es mal höchste Zeit, die Männernationalmannschaft in den Fokus zu rücken, die ja im vergangenen Sommer mit dem Gewinn der Silbermedaille bei den Olympischen Spielen in Paris ihren größten Erfolg seit vielen Jahren gefeiert hat. Und dabei soll es ja nicht bleiben. Der DHB hat das Jahrzehnt des Handballs ausgerufen, wobei es ihm gelungen ist, jetzt mehrere Großveranstaltungen fast schon in Reihe nacheinander nach Deutschland zu holen. EM in diesem Jahr, dann die Weltmeisterschaften 2027 und 2029. Und logisch, man träumt von weiteren Medaillen und im besten Fall vom ersten großen Titel seit der EM 2016 in Polen. Und um die bestmöglichen Rahmenbedingungen für weitere Erfolge zu schaffen, hat der DHB jetzt einen Nationalmannschaftsmanager installiert, quasi einen Rudi Völler des Handballs. Wer das ein wenig mitverfolgt hat, der weiß, in der personellen Findungsphase für diese Position sind in der Öffentlichkeit sehr prominente Namen gehandelt und intensiv diskutiert worden. Und geworden ist es Benjamin Chaton, zuletzt Mitglied des Vorstandes des DHB. Davor war er unter anderem viele Jahre Macher und Boss bei der TSV Hannover-Burgdorf und er hat großen Anteil daran, dass die TSV heute das ist, was sie ist, ein Top-Bundesligist. Klar, von Benny, wie ihn die meisten nennen, hat wahrscheinlich jeder Handballinteressierte schon mal gehört, aber dass er seit vielen Jahren zu den einflussreichsten Männern im deutschen Handball zählt, das ist, glaube ich, nicht allen bewusst und bekannt. Er gehört jetzt nicht gerade zu den Lautsprechern der Szene und so ist sein Einfluss nicht immer öffentlich sichtbar gewesen. Höchste Zeit, dass wir das ändern. Ich möchte euch da draußen ganz herzlich einladen, hier reinzuhören in ein aus meiner Sicht sehr interessantes Gespräch mit einem der, wie ich finde, schlauesten Köpfe im deutschen Handball. Hier kommt Hand aufs Harz mit Benjamin Chaton. Ja, da ist er, Benjamin Chaton. Herzlich willkommen bei Hand aufs Harz.
Vielen Dank, dass ich dabei sein darf.
Er sei gerade noch in der Fokusphase, hat er mir verraten, aber ich glaube, er ist jetzt voll da, oder?
Die war sehr kurz, weil du direkt weitergesprochen hast, aber ich habe es versucht und mal gucken, was jetzt bei rauskommt.
Da bin ich auch sehr gespannt, um ganz ehrlich zu sein. Ich glaube, wir müssen den Leuten ein bisschen ein Bild geben, wo wir gerade sind, was wir gerade machen. Wir sind im Sportpark Großwaldstadt, wo sich aktuell die Nationalmannschaft auf die beiden EM-Quali-Spiele am Donnerstag in Mannheim gegen die Schweiz und dann am Sonntag in der Türkei, überraschenderweise gegen die Türkei, vorbereitet. Und es ist das erste Zusammenkommen, glaube ich, der Mannschaft mit dem Trainer nach den Olympischen Spielen, nach diesem Riesenerfolg. Und ab sofort darf einer natürlich bei diesen Zusammenkünften nicht mehr fehlen. Und das bist du. Der neue Rudi Völler des Handballs, habe ich gelesen. Wie gefällt dir denn das?
Na, da hast du dich ja schon mal wahnsinnig vorbereitet.
Ja.
Man muss ja mit Schlagzeilen und auch Vergleichen leben. Die entscheidende Frage in dem Kontext ist wahrscheinlich eher, wie findet es Rudi Völler? Und deswegen halte ich mich dezent zurück bei der Bewertung. Ich nehme es mit dem Schmunzeln hin. Ob die Rollenbeschreibung passt, sei dahingestellt. Aber als Metapher lassen wir es mal so stehen.
Na, da würde sich die Anschlussfrage aufdrängen. Schert es Rudi Völler, dass es diesen Vergleich gibt, weil du gesagt hast, die spannende Frage wäre, wie er es findet. Man müsste ihn fragen. Aber ich meine, der Vergleich ist ja insofern nachvollziehbar, weil es um eine vom Titel her vergleichbare Position auf jeden Fall geht. Wie das inhaltlich ist, das werden wir auf jeden Fall gleich versuchen rauszuarbeiten. Du hast jetzt auch schon ein bisschen was erlebt in deiner langen Zeit als in Anführungszeichen Funktionär. Ich mag das Wort eigentlich nicht, weil das klingt so staubig und ich finde dich überhaupt nicht staubig, lieber Benjamin, um ganz ehrlich zu sein. Aber du weißt, was ich meine. Du hast ja auch ein bisschen was erlebt. Jetzt ist es Nationalmannschaft. Aufgeregt bei deiner ersten Maßnahme?
Bisher nein, weil die Orga-Fragen im Vordergrund standen. Viele Themen, die wir gemeinsam vorher versucht haben, auf den Punkt für den ersten Tag hinzustellen und jetzt natürlich auch für das erste Länderspiel am Donnerstag. Deswegen Aufregung würde ich es nicht nennen, aber eine gewisse Grundanspannung ist vorhanden. Die gehört auch dazu, glaube ich, gehört immer dazu, gerade wenn auch etwas Neues ist. Aber ich glaube, dass ich den großen Vorteil habe, dass ich hier auf viele vertraute Gesichter treffen darf und bisher alle den Anschein machen, mich bei meiner Tätigkeit zu unterstützen. Von daher bin ich guten Mutes, dass wir das gemeinsam hinbekommen.
Den Anschein machen, da könnte man jetzt direkt drauf springen, aber ich glaube, das war einfach so eine rhetorische Seitenstraße oder muss ich da was reininterpretieren?
Das obliegt ja dir. mit der Interpretation meiner Worte. Aber ich glaube, dass hier, ich kann ja noch nicht an Tag 2 ein Fazit ziehen, aber ich spüre bisher, dass jeder wirklich sich unterordnen möchte, unabhängig von meiner Person, unterordnen dem Erfolg der Nationalmannschaft und da seinen Beitrag leisten möchte. Und das stimmt mich erstmal sehr positiv.
Als dieses Thema in der Öffentlichkeit aufkam, Nationalmannschaftsmänner, Manager für die deutsche Handballmännernationalmannschaft, habe ich zumindest den Eindruck gehabt, dass das eine Personalie ist, die sofort eine ja, herzliche, intensive, emotionale Debatte ausgelöst hat. Also schon eine spannende Position. Und da sind ja auch dann Namen in der Öffentlichkeit gehandelt worden von sehr prominenten Leuten im Handball. Und dann bist es du geworden. Glückwunsch auch von meiner Seite nochmal dazu. Wobei ich anfügen muss, ich habe dir längst gratuliert. Du wirst es bestätigen können, hoffentlich. Aber wie ist denn der Prozess abgelaufen? Kannst du uns da ein bisschen mitnehmen? Ja? Diese Findungsphase und dann eben auch diese Einlassung oder diese Auswahl mit dir.
Naja, ich kann ja nur die eine Seite des Prozesses beleuchten. Deswegen,
dann beleuchte die doch mal.
Deswegen ist das mit Sicherheit kein vollständiges Bild und wahrscheinlich auch nicht die entscheidende Perspektive auf das Bild. Ich glaube, dass man diese Stellenausschreibung hier auch im Kontext der Geschehnisse ein bisschen einordnen muss. Also als die Stelle ausgeschrieben wurde, war mein Kollege Axel Kromer noch in Funktion und da gab es eine Veränderung. Dann kam Ingo Meckes neu dazu, was vielleicht auch die Intention und Ausrichtung der Stelle.
Also neuer Sportvorstand, ich glaube, das macht schon Sinn, jetzt auch nochmal das genau zu betiteln. Ich vermute, dass noch nicht alle genau drin sind in der Neustrukturierung personell des DHB, sorry.
Da wir sehr intensiv schon zusammenarbeiten, ist es für mich nicht mehr ganz so neu. Deswegen danke ich dir für die Einordnung. Aber das ist sicherlich jemand, der jetzt neu dazugekommen ist. Und dann vermute ich, dass durchaus eine Idee war, jemanden mit dazuzunehmen in dieser Funktion, der vielleicht, ich kann ja nur sagen, was ich denke, ein gewisses Netzwerk mitbringen kann, Richtung Liga ein gewisses Netzwerk mitbringt, die Strukturen aber auch im Verband durchaus kennt und in den letzten Jahren gelebt oder mitgelebt hat. Und das sind vielleicht Aspekte, die dann eher für eine Ausrichtung in die organisatorische, strukturelle Richtung gebracht haben, die ich dann vielleicht verkörpere, als jemand mit einer, und das ist einfach, deutlich größeren sportlichen Vita. Und da gibt es, glaube ich, auch nicht richtig und falsch, sondern das ist wie bei einer Mannschaftszusammenstellung oder auch bei einer Trainersuche. Es geht immer um den richtigen Baustein, der ins Konstrukt passt. Und ob das der richtige Baustein ist, das werden wir dann mit Rückblick in 1, 2, 3 Jahren vermutlich mal beurteilen.
Du warst jetzt schon bei den Inhalten. Mich hätte der Prozess nochmal interessiert, deswegen grätsche ich da nochmal rein. Wie ist denn da die Kontaktaufnahme gelaufen? Wer hat denn da hauptverantwortlich die Gespräche geführt und wer war denn mit der Entscheidung letztendlich betraut?
Mein Vorgesetzter in der Rolle und deswegen auch der Entscheidungsträger bei dem Gespräch ist Vorstand Sport, Ingo Meckes. Die Stelle wird durch den Vorstand besetzt. Aufgrund der Brisanz, die diese Stelle ja vielleicht durchaus mitbringt und der Öffentlichkeitswirksamkeit, war das Präsidium auch mit involviert, des Deutschen Handballbundes. Aber die Entscheidung und die vorbereitende Entscheidung und die Gespräche hat Ingo geführt. Und deswegen habe ich natürlich auch mit Ingo dann gesprochen.
Gut, aber der ist ja auch gerade erst zu dieser Zeit gekommen. Gehen wir mal davon aus, dass da dann, wie du das ja auch schon zumindest angedeutet hast, das nicht auf seinem Mist alleine gewachsen ist. Wer hatte denn die Grundidee? Kann man das so sagen? Woher das kam?
Na, die Grundidee ist, glaube ich, muss ich mal ein bisschen historisch, dass ich mich nicht verblättere im großen DRB-Geschichtsbuch, ist, glaube ich, über das letzte Jahr hinaus oder hineingewachsen, dass der Gedanke aufkam, die Struktur zu erweitern und perspektivisch die Männernationalmannschaft und die Position Vorstand Sport breiter aufzustellen, nominell, nämlich mit jemandem, der dazukommt, um durchaus auch für das Organ Deutscher Handballbund, jetzt wird es ein bisschen theoretisch, mehr Resilienz zu schaffen. Das heißt, wenn einer mal ausfallen sollte, aus welchen Gründen auch immer, dass durchaus auch eine Konstante beim DHB und dann in der Männernationalmannschaft bleiben kann. Und der Gedanke, der daraus dann resultiert, ist natürlich logisch und konsequent, dass diese Position auch für die Frauen geschaffen wird. Und da haben wir ja vor wenigen Tagen Anja Althaus gewinnen können. Und dann macht sich das Bild vielleicht etwas runder, dass in dem Strukturbaum Vorstand Sport und darunter dann in der Orga natürlich ganz viele Personen und Positionen zu vergeben sind, aber auch dann speziell für die beiden Nationalmannschaften, Männer, Frauen, in den Positionen sich dann widerspiegeln. Und ich glaube, wenn man das dann im Kontext sieht, wird es vielleicht ein bisschen runder, als wenn man jetzt nur autark diese eine Entscheidung rausgreift.
So, jetzt ist ja so, dass du sowieso seit vielen, vielen Jahren nah dran bist an den Entscheidungen im deutschen Handball über unterschiedliche Funktionen. Du warst jetzt zuletzt, du bist es ja noch, ja, du bist ja im Vorstand des Deutschen Handballbundes. Ich habe ja hier nicht nur den neuen Nationalmannschaftsmanager zu Gast, sondern noch bis Mitte November den Vorstand Finanzen und Recht.
Korrekt.
Ich sehe ein Nicken. Ja. Also du bist da ja extrem nah dran. Ich glaube, das kann man den Menschen schon so mitgeben in diesen Gedanken und Entscheidungsprozessen. Als das Thema aufkam und als du dann erstmals von wem auch immer zuallererst angesprochen, da kommt ein Grinsen, das würde ich gerne nach außen transportieren, damit konfrontiert wurdest. Und als es dann konkreter wurde, wie ist es dir da gegangen? Ich meine, nochmal, es ist Nationalmannschaft und für mich als Außenstehenden ist das schon nochmal eine andere Nummer als zum Beispiel ein Bundesligist oder ein Verband, also jetzt auf Vorstandsebene, ja, was du jetzt gemacht hast mit Finanzen und Recht.
Na, die Vorstandsposition Finanzen und Recht ist natürlich extrem im Hintergrund angesiedelt, in der Relevanz, wie du es vielleicht andeuten wolltest, durchaus höher, aber natürlich im Hintergrund. Die Funktion, die jetzt ich ausüben darf, auch insbesondere in dieser Woche, spiegelt sich auch in unserem Gespräch wieder. Also in den letzten 3,5 Jahren hast du keinen Gedanken daran verschwendet, mit mir ein Interview zu führen. Und kurz nach dieser neuen Position, die ich bekleiden darf, klingelte mein Telefon. Mhm. Und das ist natürlich erstens ein Zeichen der Wertschätzung, da freue ich mich sehr drüber. Aber darüber hinaus, glaube ich, gibt es einen guten Einblick, dass der Fokus natürlich deutlich mehr Richtung Öffentlichkeit ist. Und das hat Vor- und Nachteile. Aber dessen bin ich mir auf der einen Seite bewusst. Man hat immer ein Risiko, dass man der Erwartungshaltung nicht gerecht wird. Aber da verschwende ich momentan, muss ich gestehen, relativ wenig Gedanken drauf.
Da muss ich massiv insistieren, ob dieses Vorwurfs übrigens ganz nebenbei, ich glaube, das muss man jetzt einfach einmal sagen. Wir kennen uns schon sehr, sehr lange. Und wer bei diesen Frotzeleien, die unter Umständen heute das ein oder andere Mal von links nach rechts und wieder zurückgehen könnten, dort etwas Böses vermuten könnte, den muss ich enttäuschen. Also von meiner Seite aus zumindest. Das ist die Art und Weise, mit der man super sich unterhalten kann mit Benny Chaton, ein Mann der Ironie, also auch der ganz feinen Klinge, auch mal der derberen, einfach nur als Background. Das ist mir schon wichtig, das einmal zu sagen. Und übrigens, woher willst du denn wissen, wer auf meiner Shortlist steht für Hand aufs Harz Gäste, ja? Und wie lange du da schon drauf stehst. Aber das können wir ein anderes Mal diskutieren. Also du bist da jetzt auf jeden Fall ziemlich weit vorne an der Rampe, ja, was die öffentliche Wahrnehmung betrifft. Du hast ja gerade es mal ganz kurz schon angerissen. Was würdest du denn selbst sagen? Ich weiß, es ist so gut kenne ich dich. Du sprichst nicht so wahnsinnig gerne über dich selber. Das Schicksal teilen wir. Aber jetzt tun wir einfach mal so, dass es will gar keiner zuhören. Was würdest du denn selbst sagen? Was sind die wichtigsten Skills, Fähigkeiten, Eigenschaften, die du mitbringst, die es braucht für diesen Job?
Das ist eine schwierige Frage. Ich mach's mal andersrum. Was ich hoffe, was ich einbringen kann, ist
Netzwerk. Was der Job verlangt. Ich kann es ja auch so rumformulieren.
Ja, wobei das ist ja immer. Das ändert sich ja durchaus manchmal vielleicht auch durch Beteiligte, die andere Rollen mit einnehmen. Also das kann man, glaube ich, gar nicht pauschal immer beantworten. Ich hoffe, dass ich ein Netzwerk mitbringen kann in Handball Deutschland, auch Richtung Handball Bundesliga, was uns vielleicht zugutekommen kann bei der einen oder anderen kniffligen Thematik. Das hoffe ich. Ich kenne alle aus dem Trainerstab seit vielen Jahren natürlich aus einer anderen Rolle. Spüren hohes Vertrauen in der Zusammenarbeit mit dem Trainerteam, auch nach kurzer Zeit. Und das ist erstmal das, was ich versuche einzubringen. Und der Rest ergibt sich dann, glaube ich, aus den Aufgaben, die ich mit Sicherheit auch Stand heute in dieser Rolle, was haben wir, Dienstag, glaube ich, also 2,5 Arbeitstag, vielleicht auch noch nicht ganz überblicken kann. Aber ansonsten ist die Rolle natürlich, du hast gerade den Vergleich gebracht, Richtung Bundesliga. Aus meiner Sicht schon ein anderer Job und gar nicht in der Relevanz oder Wahrnehmung, sondern ein Bundesliga-Job ist Daily Business, jeden Tag auch unter Strom stehen, Richtung Medien, Richtung Spieler, Anspruchsgruppen, die man dort bewältigen muss. Und das ist bei der Nationalmannschaft ganz anders. Das ist sehr punktuell. Dafür dann absolutes Brenngas auf uns, weil der Rest auch ruht. Und bin gespannt, welche Konstellationen und Herausforderungen diese Rahmenbedingungen mit sich bringen. Das lernt man meistens relativ schnell im Misserfolgsfall und da hoffe ich, dass das nicht so schnell auf uns zukommt.
Gibt es quasi vertraglich festgehaltene Aufgabengebiete? Und wenn ja, wie sehen die aus?
Ohne zu detailliert zu werden, ist das die Organisation rund um die Männernationalmannschaft. Das beginnt bei Lehrgängen, das beginnt bei Fragen von Spielern, Trainern, Anforderungsprofilen, wo wollen wir hingehen, welche Struktur wollen wir bei unseren Lehrgangsmaßnahmen haben, ich sage es ganz platt, aufs Dorf oder in die Stadt, eher konzentriert.
Das hast du ja fürs erste Mal hier deutlich beantwortet, hier mit Großwaldstadt, auch wenn eine Stadt hinten dran steht.
Ja, die Rahmenbedingungen sind hier, glaube ich, sehr gut, um zu trainieren. Die Entscheidung ist aber schon vor meiner Zeit eingeläutet worden, deswegen würde ich das jetzt gar nicht als Hinweis nehmen, aber das sind so grundsätzliche Wege, die man gehen möchte. Wir arbeiten mit Medien zusammen. Wo wollen wir Schwerpunkte legen? Was lassen wir zu? Das sind so kleine Bausteine, die vielleicht auch jetzt für deinen Zuhörer und vielleicht auch für dich interessant sind, die dann dieses Paket ausmachen, was dann so an Tätigkeiten dazukommt. Und viele kleinere, aber die sind wirklich Banalitäten in der Orga. Und da habe ich den großen Vorteil, dass hier, wie du ja gesehen hast, auch viele begeisterte Mitarbeiter um uns herum sind, die auf dem Weg unterstützen.
Kommunikation ist, glaube ich, ein ganz wichtiges Stichwort. Also es ist zumindest bei mir von Anfang an so angekommen, auch wenn wir uns mal kurz ausgetauscht haben im Laufe des Prozesses, und zwar nach außen wie nach innen.
Genau, aber das ist eine Schnittstellenfunktion, die man innehat, sowohl Richtung DHB, also Mitarbeiter, kommen wir wieder darauf zurück, was ich dir vorhin gesagt habe, was vielleicht eine Stärke ist, dass ich die Struktur und die Mitarbeiter natürlich kenne, dass es da Kommunikationswege gilt, weil die Nationalmannschaft ja doch immer so ein kleiner Satellit ist, die ganz fest verankert ist und trotzdem so ein bisschen freischwebend im DHB-Konstrukt, auch nicht die Konstante hat, weil die Spieler immer wieder natürlich neu zusammengewürfelt werden. Und da gilt es, möglichst die Kommunikation doch trotzdem fließend zu gestalten, dass jeder dann schnell reinkommen kann und die Anspruchsgruppen, wie auch Clubs, Vereine, dort Ansprechpartner, dass man versucht, möglichst häufig mit denen im Austausch zu sein oder zumindest jeder weiß, dass man ansprechbar ist für jeden, der aus seiner Sicht dann eine Herausforderung oder ein Problem hat. Und dann ist es meine Aufgabe, gute Leistungen zu ermöglichen. Das ist meine Kernaufgabe hier, die Rahmenbedingungen zu schaffen, damit andere erfolgreich Handball spielen können. Das ist, glaube ich, also wenn du es konkretisieren möchtest, ist das der Leitsatz. Das ist meine Funktion, die Rahmenbedingungen zu schaffen, dass andere erfolgreich Handball spielen können.
Andersrum formuliert, logisch, wenn man so eine Position neu schafft, dann hat man ja offenbar auch, meine ich jetzt überhaupt nicht großartig negativ, sondern einfach nur faktisch gewisse Defizite erkannt. Wo lagen die denn aus deiner Sicht in der bisherigen Struktur?
Defizit ist, glaube ich, der falsche Begriff, sondern es geht darum, dass das Aufgabenspektrum immer größer wird. Anforderungen der Medien, Anforderungen Spieler, Anforderungen Clubs. Und um dem gerecht zu werden, braucht man Zeit. Und Zeit erkauft man sich, indem man Personalstellen schafft. Und das war ein Gedanke, der sicherlich dazu beigetragen hat, diese Strukturerweiterung Richtung Männer und Frauen, wie gerade schon gesagt, dort einzuläuten. Und das ist sicherlich auch der erste Schritt in diese Richtung. Und wenn du jetzt einfach mal 5, 6 Jahre, Marc Schober erzählt die Geschichte immer gern, wie er vor mittlerweile 7 oder 8 Jahren angefangen hat mit 25 Mitarbeitern.
Vorstandsvorsitzender, Deutscher Handballbund.
Mein noch Kollege Marc Schober als Vorstandsvorsitzender, korrekt. Wie es vor einigen Jahren in der Geschäftsstelle des DRBs losgegangen ist mit knapp über 20 Mitarbeitern. Und jetzt sind wir knapp unter 60 festen Mitarbeitern, was einfach eine enorme Entwicklung ist. Ja. So, und jetzt würde sich ja in dem Kontext auch nicht die Frage stellen, wo gab es denn vorher Defizite? Sondern die Aufgaben sind gewachsen. Wir haben neue Themenfelder, die wir bespielen. Und das ist für den Verband so und auf der anderen Seite auch für die Nationalmannschaft so. Und das ist, glaube ich, dann der Gedanke. Und da geht es weniger darum, dass vorher etwas schlecht lief, sondern man hat versucht, auf das, was man bisher hatte, die Struktur zu erweitern, um zu professionalisieren und die Rahmenbedingungen zu verbessern für alle Beteiligten.
Nochmal auf dich und deine Befähigung zu sprechen zu kommen, weil du das ja nicht so gerne selbst tust, hätte ich hier was von einem der profiliertesten Manager, Funktionäre im deutschen Handball, an die ich mich zumindest erinnern kann, der bringt das wie folgt auf den Punkt.
Ja, Benjamin Chaton ist zum jetzigen Zeitpunkt sicher die optimale Besetzung für die Position des Managers in der Nationalmannschaft der Männer. Das steht für mich völlig außer Frage und ist alleine damit begründet, dass er seit vielen Jahren einfach auch für mehrere Bundesligisten einfach gearbeitet hat, erfolgreich gearbeitet hat, eine Menge an Erfahrungen dort sich erworben hat und natürlich nach wie vor bestens vernetzt und verdrahtet ist. Und auch sehr anerkannt ist in den Kreisen der Bundesliga-Geschäftsführer, was sicherlich für die jetzige Position von großem Vorteil ist. Zudem hat er in den letzten Jahren auch sehr erfolgreich für den Deutschen Handballbund gearbeitet, nicht nur als Vorstand für Finanzen, sondern auch in den ein oder anderen sportlichen Bereichen schon mit hineingewirkt. Vor dem Hintergrund war es einfach keine Frage, dass er die Idealbesetzung zum jetzigen Zeitpunkt ist für die genannte und ausgeschriebene Position. Hinzu kommt natürlich auch, dass ich weiß, dass er einen sehr guten Draht zu Alfred Gislason hat, dem jetzigen Bundestrainer, und dass die beiden einfach sehr gut harmonieren und kooperieren. Und das ist sicherlich für diese Aufgabe auch von einem besonderen Wert. Zudem ist es eigentlich wichtig, dass man mit Benjamin einen Mann an der Seite hat, der sehr loyal ist, der auf der anderen Seite aber es auch in kleinen Kreisen immer versteht, seine Meinung auch klar und deutlich zur Sprache zu bringen. Und das kann sicherlich sehr, sehr konstruktiv und im Sinne der Sache sein. Natürlich ist es auch so, dass Benjamin hervorragend Draht hat zu den Medien. Er ist hier sehr eloquent. Er ist rhetorisch gut und er kann natürlich auch viele Geschichten entsprechend gut verkaufen. Dazu hat er natürlich auch eine kleine pfiffige, mit etwas Schalk im Nacken belegte Art, auch einiges rüberzubringen. Das kommt natürlich auch sehr gut und sehr charmant rüber.
Ah, schau mal. Nicht nur mir geht's so mit dir offensichtlich, mit dem Schalk. Da,
dass du das jetzt aus diesen vielen Sätzen rauspickst.
Das ist bei mir hängen geblieben, ja, da docke ich an auf jeden Fall. Aber da war wirklich sehr, sehr viel drin. Das war ja eine Eloge von Uwe Schwenker, ja, ehemaliger Manager, viele Jahre des THW Kiel und seit Jahren Ligapräsident der Daikin Handball Bundesliga. Wie wäre denn so die erste Reaktion auf diese Lobeshymne? Also ich kurze Prognose, er setzt zur Verteidigungsrede an und wird einen auf Understatement machen. So, jetzt bitte, Herr Chaton.
Muss ich mich bei Uwe natürlich erstmal bedanken für die freundlichen, einschätzenden Worte. Ich glaube, dass wir uns seit vielen Jahren kennen. Im HBL-Präsidium ja auch einige Jahre zusammengearbeitet haben. Deswegen von meiner Seite ist da ein extrem hohes Grundvertrauen in Uwe und freut mich, dass er das dann so spiegelt und aber dabei auch gleich ein bisschen aufzeigt, wo er Schwerpunkte auch legt und Richtung Liga und das ist sicherlich etwas, was auch erwartet wird, das habe ich vorhin schon gesagt, Richtung Kommunikation, Richtung Interessensgruppen und ich hoffe, dass ich dem Anspruch da gerecht werden kann, weil es da einfach unglaublich viele berechtigte Einzelinteressen gibt und das gilt es dann, das ist vorhin das, was ich meinte, so ein bisschen zusammenzutragen, manchmal auch zu werten und dann möglichst, manchmal muss das auch medienwirksam sein, aber dass wir vielleicht auch viele Dinge, und da geht es nicht um Hinterzimmer, sondern einfach im direkten Gespräch dann auch erläutern oder abräumen können. Das ist so, glaube ich, eine Aufgabe, die auf mich zukommt. Und da ist eine gewisse Erwartungshaltung, die höre ich da heraus von Uwe, die ist völlig gerechtfertigt. Da vertritt er die Interessen der Handball Bundesliga, das macht er aus meiner Sicht in den letzten Jahren überragend. Eine der Führungsfiguren, warum sich der Handball in Deutschland so entwickelt hat, wie er sich entwickelt hat.
Da war ja wirklich viel drin, wie ich finde, und er hat auch toll die einzelnen Punkte aufgezählt, die da aus seiner Sicht klar für dich sprechen. Ich versuche es ein bisschen zusammenzufassen und auch zu filtern, und es passt zu dem, was ich immer wieder gespiegelt bekomme, wenn ich mit Menschen aus dem Handball mich unterhalte und das ein oder andere Mal auch über dich. Also wenn du wahrscheinlich den normalen Handballinteressierten den durchschnittlichen Fragen würdest, wer sind denn die einflussreichsten Leute im deutschen Handball? Weiß nicht, ob da zwingend dein Name aufgezählt wird. Wenn du aber mit den Leuten aus dem Kosmos sprichst, dann kommt dein Name. Was kannst du denn mit der Beobachtung und mit dem Feedback anfangen? Ich meine, das lässt es ja auch durchblicken. Ja? Du bist da sehr gewieft, ja? kein Lautsprecher an der Rampe. Aber, wie hat er so schön gesagt, du bist dann trotzdem in der Lage, dann auch, wenn es drauf ankommt, deine Meinung zu platzieren in den Gremien.
Ja, das ist ja dann, wenn man in einem Gremium ist oder jetzt als Vorstand des Deutschen Handballbundes tätig ist, dann wird man ja dafür bezahlt, dass man sich, glaube ich, auch einbringt. Und dann geht es um die Art und Weise, wie man das macht. Und da gibt es unterschiedliche Rollen. Und meine Rolle war in den letzten Jahren sicherlich, das dann auch gezielt einzubringen. Das habe ich vermutlich auch vorher schon so gebracht und gemacht. Da geht es, glaube ich, es gibt unterschiedliche Wege, Ziele zu erreichen. Und deswegen kann man das manchmal auch mit mehr Öffentlichkeit machen oder mehr nach draußen wirken. Das ist halt nicht so mein Naturell. Mhm. Und das mache ich ja gar nicht bewusst, weil ich das für den falschen Weg halte, anders zu agieren, sondern weil ich für mich festgestellt habe, dass ich in der Art und Weise mich wohler fühle und...
In welcher Art und Weise genau? Was ist die Benny Chaton Art und Weise?
Naja, dass man manchmal muss man plakativ mit vielen sprechen, sprich über Medien, und ganz oft ist es aber aus meiner Sicht erfolgsversprechender, dass man frühzeitig mit den Ansprechpartnern in Kontakt kommt, ein gewisses Vertrauen aufbaut, um dann im Ernstfall ganz gezielt kommunizieren zu können. Also ich muss jemanden schon ein bisschen kennen, um dann vielleicht eine Verletzung verkaufen zu können, was ein Club jetzt zum Beispiel dann tangiert, wenn sich heute einer im Training verletzt, wollen wir nicht hoffen. Dass man da einfach eine Vertrauensbasis hat und sich nicht erst vorstellen muss, sondern da kurz und knapp sagen kann, was ist passiert, und trotzdem kümmern wir uns jetzt um die medizinische Abteilung, dass der Spieler bestmöglich versorgt wird. Da geht es auch um Vertrauen, und das muss man, glaube ich, über einen längeren Zeitraum aufbauen. Das beantwortet vermutlich nicht wieder deine Frage. Aber ich bin einfach ein Freund davon, vieles im direkten Dialog zu klären, und glaube, wer mit mir spricht, der kriegt in der Regel auch eine vernünftige Antwort, aber wo ich mich auch, wenn ich fachlich dazu in der Lage bin, positioniere, und das, dann weiß auch jeder, was er bekommt, weil das ist für mich wichtig, dass ich da keine, dass man einfach eine gewisse klare Linie vorgibt, damit sich auch jeder daran orientieren kann. Ob die dann jedem gefällt, das ist eine andere Sache, darum geht es aber nicht.
Diese allererste Zurückhaltung an der Rampe, sage ich mal, sollte man aber bei dir nicht verwechseln damit, dass du nicht auch sehr eindringlich und hartnäckig für eine Sache einstehen kannst, wenn du sie für richtig hältst. Darf man das so zusammenfassen?
Ich habe 5 Freunde in meinem Leben gefunden, und deswegen behandle ich trotzdem alle gut, aber ich behandle nicht, oder ich gehe nicht mit Menschen in den Diskurs, um einen neuen Freund zu finden. Das kann inhaltlich durchaus mal passieren, dann kann es auch sehr direkt sein. Ich glaube, immer eine Art und Weise, die positiv zumindest gedacht ist. Aber gerade auch im Leistungssport und im Sport muss man manchmal auch schnell und knapp kommunizieren. Und dann ist aus meiner Erfahrung heraus prägnant, kurz formuliert, für alle Beteiligten sinnvoller. Und das heißt nicht, dass man beleidigen muss, aber trotzdem kann man, glaube ich, klare Hinweise geben und muss natürlich auf der anderen Seite, das tut mir manchmal auch weh, auch in der Lage sein, dann Dinge zu schlucken, wenn es auch mal ein Feedback gibt.
So, Verhältnis zu Alfred Gislason, Bundestrainer, angesprochen von Uwe Schwenker. Das ist ja, glaube ich, schon ein ganz zentraler Teil. Ich meine, Nationalmannschaftsmanager, Nationaltrainer, das sollte ja schon irgendwie passen. Wie würdest du euer Verhältnis beschreiben, und wie habt ihr euch da auch jetzt diese gemeinsame Zusammenarbeit, wie habt ihr die auch gemeinsam ausbaldowert? Inwiefern habt ihr da intensiv drüber gesprochen?
Ich glaube, dass ich behaupten darf, dass jeder von dem anderen eine Einschätzung hat und deswegen weiß, was er kann. Und da gilt es, das zu respektieren und zu akzeptieren und vor allen Dingen für sich selbst zu nutzen. So würde ich es vielleicht beschreiben. Sprich, ich muss Alfred nicht seinen Job erklären, und er wird vermutlich nicht mir meinen Job versuchen zu erklären. Aber dass wir uns gegenseitig eine Offenheit und Transparenz unter 4, manchmal vielleicht auch mit dem Trainerteam 6-8 Augen bewahren, die offen und ehrlich ist. Sprich, wenn Dinge nicht gut laufen, können wir darüber diskutieren und sie ansprechen, ohne dass es als Kritik oder Ähnliches wahrgenommen wird. Ich hoffe, das haben wir bisher und das können wir uns bewahren, weil am Ende des Tages eint uns, glaube ich, ein fester Gedanke und ein festes Ziel, dass wir sportlich erfolgreich sein wollen und dem bereit sind, sehr, sehr viel unterzuordnen. Das ist, glaube ich, der gemeinsame Nenner, den wir haben.
Aber wie würdest du denn euer Verhältnis charakterisieren, das Uwe Schwenker als sehr gut bezeichnet?
Ja, jetzt muss man, also in dem Kontext ist das natürlich ein bisschen irreführend, weil die beiden über viele, viele Jahre erfolgreich zusammengearbeitet haben. Deswegen, wenn man über ein vertrauensvolles Verhältnis sprechen darf, dann wahrscheinlich eher zwischen Uwe und Alfred. Wenn ich das nach einigen Jahren ebenfalls in der Intensität behaupten darf, wie die beiden das haben, dann haben wir, glaube ich, erfolgreich zusammengearbeitet. Da ist jetzt ein Grundvertrauen da, aber gerade in dem Kontext würde es mir schwerfallen, da jetzt Parallelen zu ziehen. Das ist, glaube ich, eine andere Qualität.
Aber habt ihr jetzt in diesem Finalisierungsprozess, dass du das machst, hast du da mit Alfred gesprochen? Hast du da gefragt, Alfred, wie ist es für dich? Kannst du dir das vorstellen? Ja? Was haben wir für eine Basis? Ich meine, das ist doch, also von außen betrachtet, das ist doch elementar, dass ihr gut zusammenarbeitet an der Stelle.
Es ist ja nicht so, dass wir, also das ist vielleicht das, was Uwe auch meint, dass wir jetzt vor 3 Monaten das erste Mal miteinander gesprochen haben. Wie könnte eine Zusammenarbeit aussehen? In den Jahren davor haben wir natürlich nicht über eine gemeinsame Zusammenarbeit gesprochen, aber uns immer wieder auch ausgetauscht. Entweder als Gegner.
Sportlich.
Sportliche Gegner. Sport, natürlich. In unterschiedlichen Clubs. Oder dann auch in den letzten 4 Jahren, in dem ich im DHB-Vorstand war, haben wir uns ja auch immer wieder ausgetauscht oder gesehen. Deswegen ist das, glaube ich, nichts, was jetzt mit einem Datum als Startdatum zu verifizieren wäre, sondern einfach etwas, was sich über Jahre hinweg
entwickelt. Aber jetzt konkret auf diese Zusammenarbeit jetzt?
Ja, das, was ich dir vorhin versucht habe zu übermitteln, was mir noch nicht ganz gelungen ist, dass wir versuchen...
Das kann bei mir passieren, ich bin einer von der langsamen Sorte.
Na, oft liegt es am Lehrer. Das ist meine Erfahrung, wenn ich auf meine Schulzeit zurückschaue, von daher gebe ich mir nochmal eine neue Schleife. Dass wir bereit sind, dem sportlichen Erfolg alles unterzuordnen, dass wir vertrauensvoll und ehrlich und offen miteinander arbeiten wollen und dass, wenn mir was auffällt, ich ihm das sage und genauso andersrum.
Ist, also das ist auch ein, so vereinbart.
Das ist ein Kern, den wir einfach, na, wir haben das nicht niedergeschrieben und beidseitig unterschrieben, also das ist ja, glaube ich, jetzt nicht, dass wir brauchen, sondern das ist das, was wir uns gegenseitig zugesichert haben.
Auf die Fahnen geschrieben habt, ja.
Ja.
So, also dann, wenn man das jetzt mal ganz konkret macht, wenn du der Meinung bist, dass Dinge nicht in die richtige Richtung gehen, dann ist es dein Job, die anzusprechen und dann akzeptiert dich Alfred auch quasi auf Augenhöhe an der Stelle.
Das kann ich dir danach mal sagen, bisher war das noch nicht der Fall, aber es geht auch nicht darum, was besser zu wissen. Ich glaube, das muss man einfach richtig einordnen, sondern es geht darum, aus einem anderen Blickwinkel, das habe ich in den Jahren zuvor als Clubmanager auch immer so gemacht, aus einem anderen Blickwinkel ein Feedback zu geben, weil man nicht so dicht dran ist, weil man vielleicht nicht jede Taktikbesprechung mitbekommen hat, aber trotzdem, weil man auch eine andere Position hat, manchmal auch räumlich. Also hier in der Trainingshalle setze ich mich vielleicht auch mal oben hin, man sieht die Gruppe besser, wie sich Einzelne in der Gruppe verhalten und was mir auffällt. Und da geht es genauso drum, wenn mir morgens beim Frühstück auffällt, dass jemand etwas belegt spricht, dass ich dem Doc sage, hab mal ein Auge drauf. Und das sind ja keine Ratschläge oder sonst was, sondern da müssen wir als Team agieren und jeder muss seinen Teil beitragen. Und jetzt bin ich ja nicht der Arzt, der das beurteilen kann, aber ich habe vielleicht gemerkt, und er hat es vielleicht nicht gemerkt, weil er gar nicht mit dem Spieler gesprochen hat und der Spieler meldet sich
nicht. Nach dem Motto, 4 Augen sehen mehr als 2.
Na, ich glaube, der sogar noch mehr sehen können und darum geht es, dass wir hier jeden als Bestandteil des Teams wahrnehmen und das ist ein Betreuer, genauso wie ein Trainer, wie ein Physio, wie der Arzt, wie jeder Spieler. Jeder hat eine Aufgabe in dieser Gruppe und jeder muss sich dem Erfolg unterordnen und wenn wir das als gemeinsame Philosophie tragen und ich sage in dem Kontext bewusst weiterhin tragen, dann können wir auch zukünftig die Basis schaffen, um erfolgreich arbeiten zu können und dann gute Ergebnisse zu erzielen.
Was Kommunikation nach außen betrifft, speziell jetzt natürlich auch rund um die Spiele der deutschen Handballnationalmannschaften. Wir haben jetzt einen neuen Vorstand Sport beim DHB mit Ingo Meckes, ist auch schon angeklungen. Wir haben den Präsidenten Andreas Michelmann, der auch immer wieder in der Öffentlichkeit aufgetaucht ist, logischerweise qua Funktion. Wir haben den Bundestrainer, der von den Medien gefragt wird. Und wir haben jetzt den neu installierten Manager Nationalmannschaft. Wie sind denn da die Kommunikationsabsprachen nach außen, jetzt auch ganz konkret um die Spiele rum? Wer spricht? Also zur sportlichen Situation auch. Und wer nicht?
Vom Grundkonzept, und da kann es immer Abweichungen geben, weil es der Tagesbedarf vonnöten macht. Aber zum Beispiel heute, kleiner Einblick, ist dann, heute Mittag ist Pressekonferenz zu dem Spiel am Donnerstag gegen die Schweiz. Da werden Alfred und ich sitzen, plus 2 Spieler. Rund um die Spiele bin ich auch der Ansprechpartner jetzt für die Medien. Das ist, glaube ich, der Kontext, auf den du hinaus möchtest. Nichtsdestotrotz kann es auch immer mal wieder übergeordnete Themen natürlich geben, zum Beispiel zur WM 27 oder zur Frauen-WM 25, zu dem Gesamtkontext. Da kommt dann vielleicht eher Ingo Meckes ins Gespräch. Aber du weißt auch, wie es ist. Man kann ja nicht bei jedem Gespräch vorher, jede Frage und jede Zielrichtung genau definieren. Deswegen wird es auch Überschneidungen geben.
Keine Frage, aber es gibt ja auch den direkten Weg dann über die Medienabteilung oder den normalen Weg, wenn Medien anfragen bei der Medienabteilung beim DHB, so, wir brauchen ein Statement, was weiß ich, Fernsehübertragung oder für welches Medium auch immer, wir brauchen ein sportliches Statement, dann ist neben dem Trainer jetzt das vor allen Dingen deine Aufgabe, dazu zu sprechen.
Genau.
Das ist aber im Profil.
Genau, und die Filterung
mehr davor. Als zum Beispiel die Position des Präsidenten oder des Vorstands Sports.
Der Präsident
von Michelmann und Meckes.
Der Präsident kann natürlich immer was sagen, das obliegt seiner Funktion und das ist auch gut so, weil es dann vielleicht auch mal auch wieder einen anderen Blickwinkel bedarf und deswegen er der Meinung ist, aus seiner Funktion, aus seinem Rollenverständnis heraus, der Meinung ist, er muss zu irgendeinem Themensachverhalt auch etwas sagen aus einem anderen Blickwinkel. Das steht ihm ja immer frei. Und genauso ist es aus meiner Position gegenüber Ingo Meckes. Der ist in der Rolle mein Vorgesetzter. Und wenn Ingo der Meinung ist, er möchte und muss sich zu einem Themenkomplex äußern, dann ist das sein gutes Recht und das jederzeit. Und das ist ein Grundverständnis, was ich zumindest in mir trage, was ich nach unten, in Anführungszeichen, ich bin nicht von oben unten, aber in der Struktur erwarte und genauso nach oben natürlich leben muss.
Kann ich, für mich völlig schlüssig, wie du es erklärst. Gleichzeitig habe ich in vielen Jahren in den Medien die Erfahrung gemacht, dass wenn aus einem Verein raus, oder in dem Fall ist es der Verband, zu viele Münder sprechen, dass das auch zu gewissen Problemen führen kann. Das wird ja auch nicht fremd sein, die Thematik. Darauf zielte meine Frage ab. Ohne da jetzt irgendwas rein zu implizieren oder schon abzusehen, aber du weißt, wovon ich rede.
Ja, natürlich. Aber es ist ja eine neue Funktion, die geschaffen wurde. Das heißt auch,
also muss ich das auch alles erstmal finden?
Naja, klar. Also ich glaube, die Offenheit, die müssen wir uns untereinander geben. Da habe ich gar keine Bedenken, auch in der Zusammenarbeit mit Ingo. Das hatten wir vorher aber auch schon im Vorstand. Hat auch jeder sein Ressort gehabt und jeder hat zu gewissen Themen gesprochen oder auch nicht gesprochen. Das haben wir, glaube ich, sehr erfolgreich gelebt. Und das gilt jetzt hier genauso. Und da muss man einfach, also aus meiner Sicht zumindest, die Offenheit haben, dass da vielleicht auch jemand mal nicht zu 100% in seinem definierten Aufgabenbereich bleibt, sondern man einfach eine Frage auch mitbeantwortet oder aus dem Kontext heraus.
Ja, aber grundsätzlich, so wie man Alfred auch wahrnimmt, ich finde es wesentlich entspannter im Umgang mit den Medien als früher und ich kenne ihn auch schon eine Weile und musste mir auch schon den ein oder anderen Anpfiff anhören von ihm. Immer im Rahmen des Respekts natürlich. Ja. Aber ich könnte mir durchaus vorstellen, er ist durchaus auch froh, wenn ihm von deiner Seite die ein oder andere Mediengeschichte abgenommen wird.
Die Frage solltest du ihm stellen. Ich sehe zumindest meine Rolle
so. Möglicherweise kannst du sie mir auch beantworten.
Ja, das ist immer schwierig, was man selber denkt. Ich glaube, dass es einfach meine Aufgabe ist, die Rahmenbedingungen zu schaffen, da wiederhole ich mich, dass andere gut performen können. Und wenn ich den Eindruck habe oder Alfred den Eindruck hat, hier, mach du mal den Scheiß, wenn ich das so sagen darf, dann übernehme ich diese Aufgabe. Und das kann natürlich auch mal sein, da ein Interview zu beantworten, was vielleicht an ihn gegangen wäre, weil er einfach den Fokus gerade in so einer Turnierphase jetzt auf was anderes legen möchte.
Das ist doch ein ganz zentraler Punkt. Ja? Da geht es um Unterstützung, da geht es um Support und da geht es natürlich auch um einen Fokus, den ein Trainer dann, wie du gerade sagst, auf ganz andere Dinge hat. Und ich habe es vorhin als Defizite bezeichnet. Du hast andere Worte gewählt, aber ich formuliere es mal so. Auch wieder von außen betrachtet, ich bin jetzt auch langjähriger Beobachter, glaube schon, dass es da Entwicklungspotenzial gibt rund um die Nationalmannschaft beim DHB, was diese Außenwirkung in der Kommunikation betrifft. Und das ist ein Grund, warum es diese Position gibt. Würdest du dem widersprechen? Schaust du
auch kritisch? Ja, das hat ja, ich beantworte solche Fragen nicht mit Blick nach hinten, sondern.
Das verstehe ich ja, aber du weißt ja, was ich meine.
Ich glaube, dass wir in der Vergangenheit auch erfolgreich gearbeitet haben im Rahmen der Struktur, die wir hatten.
Ich habe gerade ganz konkret nur über die Außenwirkung und in der Kommunikation danach
ausgesprochen. Ja, aber da kann man ja jetzt jedes Interview bei jedem rauspicken und umso mehr du machst, dann fall nochmal. Also sehe ich nicht so kritisch, wie du siehst. Ich hoffe, dass wir in der neuen Struktur nach vorne gerichtet da einfach mit gegenseitigen Stärken und schauen, was fällt jedem vielleicht auch ein bisschen leichter, gut zusammenarbeiten können.
Jetzt ist es ja so, dass das muss man vielleicht auch mal klarstellen. Das ist kein Fulltime-Job, den du da übernommen hast. Es ist tatsächlich ein Teilzeit-Job und du wirst auch einen anderen Job noch bekleiden ab sofort. Also bei dir ist schon eine ganze Menge los, auch persönlich. Donnerwetter, mein lieber Freund. Also du scheidest jetzt dann aus Mitte November als Vorstand beim Deutschen Handballbund und wirst was machen? In deiner Heimat Hannover, du wohnst ja mit deiner Familie nach wie vor dort.
Werde bei der Baum Unternehmensgruppe oder habe die Chance, bei der Baum Unternehmensgruppe mit in die Geschäftsführung zu gehen und dort eine leitende Funktion in einer neuen Branche, in einem neuen Umfeld einzunehmen, Projektentwicklung, Immobilien, aber auch Beteiligung wahrzunehmen. Da freue ich mich sehr drauf. Das ist eine neue, tolle Chance und bin sehr dankbar, dass mir der Inhaber Gregor Baum da den Freiraum gibt. Hat ein großes Sportherz, muss man da einräumen, glaube ich, mit reinwerfen direkt. Aber mir die Chance gibt und sagt, jo, wenn du dir das vorstellen kannst, dann bin ich bereit, da einen Schritt zurückzutreten. Das ist ja nichts anderes. Sieht dann aber auch eher die Chancen in der gemeinsamen Zusammenarbeit perspektivisch. Und da bin ich ihm sehr dankbar für, weil das ist alles andere als selbstverständlich. Und somit kann ich zwei Welten kombinieren, die mir einmal einen Einstieg in ein neues Umfeld, eine neue Branche ermöglichen, worauf ich mich sehr freue, sehr spannend ist. Und trotzdem im Bewerten versuchen kann, dann mich einzubringen. Und da ist die Aufgabe der Nationalmannschaft im Kern auf die 7 National Team Weeks konzentriert.
Okay, also die Turniere klare, und die entsprechende Nationalmannschaft.
Das ist der klare Rahmen, dass man nichtsdestotrotz zwischendurch mal eine Mail beantworten muss oder mal ans Telefon gehen muss. Ich glaube, das ist allen Beteiligten klar, und zwar beidseitig. Auch hier kann es sein, dass ich während eines Lehrgangs vielleicht mal eine Mail beantworte. Mache ich aber jetzt in anderer Rolle ja auch. Und da gibt es auch, glaube ich, genug Freiraum. Und dann geht es eher darum, dass man ja auch, das muss man immer wieder erläuternd sagen, bin ja hier nicht Lonely Planet, sondern man arbeitet in Strukturen, und da bin ich sehr dankbar, dass ich sehr viele unterstützende Hände um mich herum habe.
Aber das ist ja auch ganz interessant, wenn wir dich gleich im zweiten Teil etwas näher kennenlernen, hoffentlich, dann wird sich herausstellen, dass ein Job allein, das ist einfach zu wenig für dich, das ist einfach zu langweilig, du brauchst einfach ein bisschen was zu tun.
Ich bin gespannt.
Du weißt ja besser als ich und alle anderen, was du so alles schon gemacht hast. Wir kommen gleich zu sprechen. So, also Vertrag läuft, glaube ich, bis 2027 in dieser Teilzeitform. Lebensmittelpunkt bleibt Hannover, Familie und Hauptjob, und dann eben von dort aus quasi geht's für dich. Das ist ja, im Grunde ist es ja dann von der Arbeitsstruktur her wie für einen Nationalspieler. Das ist eine Maßnahme und dann fährst du hin. Und ein bisschen drumherum, vermutlich.
Mein Gedanke an den Lehrgang beginnt vielleicht, ohne den Spielern zu nahe treten zu wollen, vielleicht etwas früher. Also kurz vor der Anreise.
Das, glaube ich, wäre sinnvoll.
Im Interesse aller.
Sehr gut. So, lass uns mal ganz kurz noch auf die Aktualität gucken. Ich habe es vorhin schon angesprochen. EM-Qualifikation für die Europameisterschaft 2026. Ja, dazwischen ja ist im Januar noch die WM, aber da ist ja da sind wir ja mit dabei, bekanntermaßen. Wieso guckst du mich so an? Habe ich was Falsches erzählt?
Ich freue mich einfach auf das, was am Ende deiner Sätze als Frage rauskommt.
Das weiß ich manchmal gar nicht.
Den Eindruck habe ich auch, und deswegen wahrscheinlich mein Blick.
In Ordnung, aber in diesem Fall wüsste ich es tatsächlich. Wir haben jetzt also die ersten sportlichen Aufgaben in dieser Quali-Gruppe mit der Schweiz am Donnerstag. Andi Schmid kommt zurück nach Mannheim. Sehr klug ausgewählt übrigens. Ich weiß nicht, ob du da auch involviert warst in die Spielortauswahl. Ein bisschen?
In der neuen Rolle natürlich gar nicht. Nee, wirklich, also in der neuen Rolle gar nicht. Sondern weil es einfach schon vorher festgelegt wurde. Da geht es ja um ganz viele Aspekte, Hallenverfügbarkeiten und so weiter.
Ja. Hör doch auf, ich wollte jetzt gerade auf Andi Schmid, jetzt kommst du wieder mit der Hallenverfügbarkeit. So, und dann am Sonntag gleich mal eine spektakuläre Reise nach in die Türkei, also spektakulär im Sinne der Logistik. Ja, ich glaube, das ist eine ganz schöne Challenge für euch. Wie schaust du sportlich jetzt auf diese Quali-Gruppe? Vierte Mannschaft ist?
Die vierte?
Ja, in der Gruppe.
Österreich?
Also in der Quali-Gruppe?
Ja.
Schweiz, Österreich und die Türkei. So.
Die Gefahr in dieser Gruppe ist, dass man aufgrund der Ergebnisse und Erfolge des Jahres 2024 dazu neigt, eigentlich gar nicht über eine Qualifikation zu sprechen und die sportlichen Herausforderungen, sondern ja, in der Gruppe muss man ja automatisch Erster oder Zweiter werden. Und dem Anspruch, den kann ich verstehen, und der ist, glaube ich, auch nicht falsch, aber nichtsdestotrotz geht es jeden Gegner erstmal zu spielen. Das hört sich ein bisschen platt an, aber gerade jetzt auch in der Konstellation mit dem Spiel am Donnerstag gegen die Schweiz, Österreich haben wir ein bisschen später, habe ich den Eindruck, dass diese beiden Mannschaften durchaus in der Lage sind, uns auch nicht nur gefährlich zu werden, sondern uns auch durchaus auch schlagen können. Und das ist, glaube ich, das Risiko in dieser Gruppe, dass man so zwei Mannschaften hat, die vermeintlich schlechter sind, aber wenn ich mir die Kader anschaue, jetzt um den nächsten Gegner zu schauen, die Schweiz mit vielen Bundesligaspielern gespickte Mannschaft, die, ich ziehe da immer gerne den Vergleich zu Österreich im Fußball, da neigt man auch immer dazu, diese Mannschaften zu unterschätzen, wenn man sich aber dann anschaut, welcher Spieler wo spielt, dann denkt man sich, hui, das ist eine gute Mannschaft und das ist, glaube ich, jetzt kurzfristig bei der Schweiz so und auch bei Österreich so. In dem Kontext erlaube ich mir, die Türkei vielleicht als absolute Außenseiter in der Gruppe einzuordnen,
ja,
was, glaube ich, dann auch gerechtfertigt ist.
Ja, also mit allem Respekt betrachtet, alles andere wäre eine sonderbare Aussage aus meiner Sicht. Selbstverständlich muss die deutsche Handballnationalmannschaft bei allem Respekt die Türkei schlagen im Handball. Jetzt aber dieses erste Spiel gleich gegen die Schweiz. Zu Recht, finde ich, sprichst du an, dass das mittlerweile eine Mannschaft ist, also das siehst du ja einfach am Kader mit einem Großteil von Bundesliga-Profis. Wenn man jetzt natürlich auch noch mit einbezieht, dass ganz wichtige Schlüsselspieler diesmal gar nicht mit dabei sind, mit Julian Köster und Juri Knorr vor allen Dingen. Ich meine, das waren mit die zentralen Figuren jetzt der jüngeren Vergangenheit. Aber auch andere Spieler mussten aus unterschiedlichen Gründen absagen. Hornke, Weber, Semper, Michalczyk. Korrigier mich, wenn ich noch irgendjemanden vergessen habe. Wie leistungsstark siehst du den aktuellen Kader jetzt, insbesondere auch im Hinblick auf dieses Spiel am Donnerstag gegen die Schweiz?
Ich habe eine Grundphilosophie aus der Zusammenarbeit mit Carlos Ortega übernommen.
Trainer damals bei der TSV Hannover-Burgdorf, du Geschäftsführer, heute übrigens nicht ganz unerfolgreicher Trainer beim FC Barcelona.
Korrekt, dass wir uns frei übersetzt, hat er immer gesagt, wir haben die Spieler, die wir haben. Und diesen Grundsatz versuche ich auch zu leben, weil am Ende des Tages bringt es niemanden etwas, sich groß darüber Gedanken zu machen, wer denn jetzt vielleicht nicht dabei ist oder was einem fehlt, sondern es geht darum, mit den Spielern, die jetzt hier beim Lehrgang sind, und das sind alles Bundesligaspieler, das sind alles junge Spieler mit einem Anspruch, die schon, wenn ich mir an die Juniorenweltmeister anschaue, von denen wir mittlerweile einen ganzen Batzen dabei haben, die schon erfolgreich Handball gespielt haben oder die Perspektive haben, auch dauerhaft Nationalspieler zu sein. Und darauf geht es dann, den Fokus zu legen. Nichtsdestotrotz geht uns, nehmen wir mal Julian und Juri raus, dass da einfach eine eingespielte Achse jetzt nicht zur Verfügung steht, wo Automatismen sich schon entwickelt haben über einen längeren Zeitraum. Und das ist, glaube ich, die größte Herausforderung, die wir jetzt kurzfristig haben, auf Automatismen zurückzugreifen, die gerade auch in Stressfunktionen oder Situationen funktionieren müssen. Und dafür haben wir einfach wenig Zeit. Und das ist, glaube ich, der Respekt, den wir in dieser neuen Konstellation haben. Jeder Spieler, der hier heute Morgen beim Video saß und jetzt in der Halle beim Training ist, muss den Anspruch haben, in der Nationalmannschaft seinen Beitrag zu leisten, damit wir Spiele gewinnen können. Und das hat auch jeder. Und deswegen bin ich sehr zuversichtlich. Nichtsdestotrotz haben wir, weil uns da einfach Eingespieltheit fehlt, großen Respekt vor der Aufgabe am Donnerstag gegen die Schweiz.
Ja, ja. Und gleichzeitig denke ich mir, wenn ich jetzt wieder von außen drauf gucke, Juri, klar, war die zentrale Figur zuletzt im Angriff. Julian, klar, war mit die zentrale Figur in der Abwehr. Beide fehlen. Das bietet doch auch eine Riesenchance, jetzt gerade auch in so einem Umfeld, auch wenn die Schweiz sicher keine Laufkundschaft ist, jetzt gerade auch im Hinblick auf die nächsten großen Turniere, dass jetzt zum Beispiel für Rückraummitte Leute wie Witzke und Lichtlein, dass die in eine entsprechende Verantwortung kommen und eben nicht erst im WM-Viertelfinale oder Halbfinale.
Das ist die Chance, die wir jetzt in der Konstellation haben, dass wir jetzt auch Achsen haben, Benike, Uschins, Lichtlein, Fischer, Spät, die sich aus der Juniorennationalmannschaft durchaus kennen, schon einige Jahre zusammengespielt haben. Ja. Und auch andere Achsen haben, Block Rhein-Neckar-Löwen, Block Hannover, die hoffentlich dann auf Automatismen zurückgreifen können, die wir dann in diesen Situationen auch brauchen. Und das ist eine Riesenchance, dass der eine oder andere, der vielleicht noch nicht so im Fokus war, dann auch sich einbringen kann und ins, wie sagt man so schön, ins Notizbuch des Bundestrainers spielt.
Da würden wir alle gerne reingucken, ja, ins Notizbuch des Bundestrainers. Apropos Bundestrainer, ihr habt euch ja, wir haben es vorhin schon gesagt, das ist das erste Mal getroffen, also die Mannschaft mit Trainer nach diesem Olympiafinale gegen Dänemark. Ist das nochmal zur Sprache gekommen? Nochmal thematisiert worden? Und wenn ja, wie?
Na, wir haben, ohne jetzt zu interner auszuplaudern, wir haben eine kleine Begrüßungsrunde am Montag natürlich gemacht, ein paar einleitende Worte von Ingo, von mir und dann natürlich auch von Alfred, der da doch nochmal zum Ausdruck gebracht hat, dass er durchaus immer noch sauer ist, dass er das Finale verloren hat und auch in der Art und Weise.
Ja.
Das musste er, so war mein Gefühl, nochmal loswerden, das hat er auch platziert.
Mit welchem Gesichtsausdruck?
Mit
Alfred Gesichtsausdruck?
Mit dem angemessenen Gesichtsausdruck, sehr wie man gut. So eine Nachricht überbringt. Dann aber auch klargestellt hat, dass es jetzt gilt, den Fokus auf die Schweiz zu legen zunächst und da jetzt sich 3 Tage gewissenhaft darauf vorzubereiten.
Das war's dann schon. Silbermedaillen gewinnen. Was machen wir denn jetzt eigentlich? Ich meine, das wird jetzt auch auf dich zukommen mit dem Thema Erwartungssteuerung. Ich meine, also dieses Finale ist nicht so gut gelaufen, ist klar. Ja? Die Art und Weise, ich glaube, darum geht's ja nicht, dieses Finale verloren zu haben gegen die beste Handballmannschaft der Welt. Dänemark. Aber bis dahin hat die Mannschaft ja ein fantastisches Turnier gespielt. Ja? Und einige Top-Mannschaften geschlagen, zum Teil zweimal, wie die Spanier. So, jetzt die nächsten Turniere. Und natürlich erwartet die Öffentlichkeit und wer auch immer weitere Medaillen und Halbfinalteilnahmen. Und wie machen wir das mit der Erwartungssteuerung jetzt in deiner neuen Funktion?
Dem Laien mag das auch obliegen, genau diese Erwartungshaltung zu formulieren.
Da geht der Blick direkt zu mir rüber.
Nicht nur mangels Alternativen in diesem Raum.
In Ordnung.
Wenn man sich die Spiele aber nochmal anschaut und auch die EM und Olympia, dann sieht man, glaube ich, sehr, sehr deutlich, wie nah Erfolg, Misserfolg beieinander liegen können. Und das ist manchmal, wenn ich an die Szene von Dika Mem ganz symbolisch denke, liegt es ja auch nicht nur an dem eigenen Input, den man geben kann, sondern manchmal auch daran, dass jemand anders einen Fehler machen muss, damit man überhaupt die Chance bekommt, noch ein Spiel zu drehen oder zu gewinnen. Und das ist uns in Paris-Lille in beeindruckender Art und Weise gelungen. Aber es ist auch keine neue Weisheit von mir, dass von den Erfolgen von gestern man zwar Selbstvertrauen schöpfen kann, aber für die Zukunft einem nicht helfen. Und deswegen ist Erwartungsmanagement sicherlich eine Aufgabe, die mit in meine Funktion läuft, intern wie auch extern. Dass in jeder Sportart mindestens 3 Mannschaften Meister werden wollen, dass in der Regel aber nur einer wird. Ich habe auch noch nie eine Mannschaft oder einen Club gehört, der von sich aus sagt, wir wollen absteigen, und trotzdem erwischt es 1 bis 2, 3 pro Liga, pro Sportart. Und deswegen ist es dann die Aufgabe, versuchen, dieses Erwartungsmanagement mit realistischen, aus unserem Blickwinkel, Erwartungen übereinzulegen oder manchmal auch einfach nur Leistung vielleicht einzuordnen oder ja richtig zu bewerten. Und da ist einfach in unserer Sportart, schau dir die Bundesliga an. Ja, was da für Ergebnisse, wie knapp die Spiele ausgehen, Überraschungen stattfinden, das sind ja, Sekundenbruchteile.
Absolut.
So, das macht's aus, und das ist aber auch die Gefahr dann bei Bewertung von Ergebnissen. Also war ein Spiel gut, liegt das nur daran, und da unterscheidet sich dann sicherlich auch die Bewertung eines Trainers von der eines Journalisten. Das macht sich natürlich markant bemerkbar im Ergebnis, aber nicht nur.
Also ein guter Journalist kann das...
War gar keine Spitze. Journalist, Zuschauer,
Fan. Ich spreche ja nicht von mir. Also ein guter Journalist kann das unter Umständen ja eben auch mit einbeziehen. Aber war es ja auch, Benni, der DHB hat das Jahrzehnt des Handballs ausgerufen und füllt das ja auch mit Leben dahingehend, dass es jetzt quasi fast in Reihe gelungen ist, Großveranstaltungen nach Deutschland zu holen, sowohl bei den Frauen noch mehr bei den Männern. Euro war in diesem Jahr, Weltmeisterschaften 27 und 29 zumindest teilweise mit Frankreich zusammen in Deutschland. Da hat man natürlich dann also auch perspektivisch über diesen einen Moment, zum Beispiel jetzt WM im nächsten Jahr, hinausgeblickt, den Anspruch, um Medaillen mitzuspielen. Oder willst du mir jetzt irgendwas anderes erzählen?
Nein, aber du hast jetzt ganz viele Turniere in den Ring geworfen, die teilweise auch nicht nur Turniere sind, die jetzt in meinem Tätigkeitsbereich sind, sondern du hast auch die Frauenturniere genannt, wozu ich dir jetzt natürlich in meiner Rolle wenig sagen kann. Aber ich glaube erstmal, dass das.
Nee, mir war es nur wichtig, das nicht hinten runterfallen zu lassen.
Ja,
klar,
ist,
dein Thema ist die Männernationalmannschaft.
Genau, aber das, aber in dem Kontext, dass so viele Großturniere hier in Deutschland stattfinden, ist für unsere Sportart und ich glaube auch die Entwicklung der Sportart Handball in Deutschland eine Riesenmöglichkeit. Also für den Verband an sich, aber auch für viele Vereine, für viele Verbände, Landesverbände in Deutschland, einfach diese jeweils dann punktuell hohe Aufmerksamkeit zu nutzen, um junge Talente, junge Sportler, Kinder in den Handball zu führen und da auch zu halten. Und das ist die Riesenchance, die wir haben. Und unsere Aufgabe ist es in dem Kontext mit dem ja großen Schiff Männerhandball-Nationalmannschaft da den Rückenwind zu schaffen, um diese Basis auch zu nutzen. Und da ist einfach die Männernationalmannschaft immer das Trampolin in der öffentlichen Wahrnehmung. Da können wir mit guten Ergebnissen für einen gewissen Zeitraum extreme Peaks schaffen, die dann auch die Bundesliga-Clubs und alle anderen nutzen können, um in der Kommunikation, in der Zuschauergewinnung und so weiter dann in den nächsten Jahren auch davon zu partizipieren. Du grinst mich an.
Ja, ich habe gerade das Glänzen in deinen Augen gesehen, als du vom, wie hast du gesagt, vom großen Schiff Männernationalmannschaft gesprochen hast. Ja? Und da sitzt du jetzt einfach auf der Kommandobrücke mit dabei. Da kam die Begeisterung mal raus, auch wenn du, das muss ich einfach transportieren, weil deine Worte sind ja von einer gewissen Zurückhaltung geprägt, aber die Leute sollen auch diese Wahrnehmung ganz kurz von mir geteilt bekommen. Ganz kurze Pause. Wir haben einen ziemlich langen ersten Teil hingelegt, aber es war mir echt wichtig, da jetzt mal ein bisschen tiefer reinzugehen in diese ganze neue Struktur, in dieses ganze neue Aufgabengebiet. Wir wollen dich jetzt natürlich auch noch persönlich kennenlernen. Ich glaube, dass das ganz wichtig ist, da du ja, wie wir festgestellt haben, nicht zu den Lautsprechern bislang gehörtest, ja, die auch sich zum Beispiel über Social Media seit Jahren präsentieren würden. Deswegen bin ich da, um den Leuten jetzt mal dich ein bisschen vorzustellen und deinen Weg ein bisschen den Menschen näher zu bringen. Das tun wir sofort nach einer kurzen Pause. So, da sind wir jetzt wieder bei Teil 2. Benjamin Chaton, Hand aufs Herz. Und jetzt wollen wir den jungen Kerl mal ein bisschen persönlich kennenlernen. Geboren im Jahr 1981 im wunderschönen Helmstedt, Niedersachsen. Am östlichen Rand. Richtig?
Richtig.
Abitur gemacht, dort auch handballerisch sozialisiert. Beim welchem Verein?
Handballerisch?
Ja.
Gab mehrere kleine Vereine, wie das in der Jugend so ist. Begonnen beim TSV Lelm.
TSV wie?
Lelm.
Lelm. Sehr schön, sehr schön.
Ist mittlerweile auch eine Spielgemeinschaft. Da ging es los in der Jugend und dann ja, über andere Vereine ein bisschen weiter.
Ja, welche denn? Weißt du, ich habe hier auf meinem Zettel, da geht es erst bei MTV Braunschweig los, aber das war ja dann schon im Jahr 2000, ist ja auch ein Verein, den man kennt, aber was deine Sozialisation betrifft, ist wenig bekannt.
Ja, das liegt wahrscheinlich an den mangelnden sportlichen Erfolgen in dieser Zeit. Das durchaus gerechtfertigt ist. Und natürlich waren die sozialen Medien damals auch noch nicht so weit, dass man hätte darüber berichten können, selbst wenn es erfolgreicher gewesen wäre. Von daher, MTV Wahrwerk, TSV Lelm, genau hatte ich genannt. Dann TSV Schöppenstedt, das waren nochmal zwei Jugendjahre, die hatten zu dem Zeitpunkt so eine übergreifende.
Die freuen sich alle wahnsinnig, dass sie jetzt
junge,
genannt werden.
Junge Mannschaft. Ja, die Gefahr ist immer nur, dass man irgendwen vergisst in so einer Aufzählung, obwohl es gar nicht so viele waren.
Hast du so häufig den Verein gewechselt?
Nein, aber trotzdem.
Querulant oder was?
Nee, aber im Jugendbereich war das. Auf dem Dorf ja durchaus auch noch so, dass manchmal oder nicht jeder Jahrgang besetzt war oder ähnliches und dass man dann manchmal auch den Verein wechseln musste, um einfach zu spielen. Und bei meinem ersten Verein habe ich angefangen, da waren alle anderen 3-4 Jahre älter. Und die körperlichen Unterschiede waren jetzt auch nicht weniger, so dass es dann sinnvoll war, den Verein zu wechseln. Und dann wurde es sportlich auch ein bisschen besser, so dass ich aber frühzeitig dann aus der Jugend raus bin. Dann zum MTV Vorsfelde mein erstes Herrenjahr gespielt habe und dann ging es nach Braunschweig.
So, Vorsfelde war welche Liga?
Das war zu dem Zeitpunkt, war ich glaube ich erstes A-Jugendjahr? Oder? War Oberliga.
Männer?
Mhm, genau.
Ja, gar nicht schlecht. Position, Rückraum, Mitte?
Du kennst ja meinen Körper, deswegen auf Außen war ich zu langsam.
Also
nur in dem,
nicht zu genau.
In dem Zustand, wie er jetzt sich dir präsentiert, das ist noch bemitleidenswerter als früher. Für außen war ich zu langsam.
Dass hier Missverständnisse entstehen.
Wir sind beide angezogen, keine Angst. für außen war ich klassisch zu langsam. Für die Halbposition zu wurfschwach. am Kreis siehst du mangels Masse auch keine Option. Da ich ein bisschen Angst vorm Ball habe, war Torhüter auch keine Maßnahme, wo ich mich hätte wiederfinden können. Und deswegen war das so ein bisschen Ausschlussverfahren, dass ich auf Rückraum Mitte gespielt habe.
Also weil du es jetzt gerade selber angesprochen hast zu deinem Wurf, ich habe das jetzt bewusst hier nicht mit reingenommen per Sprachnachricht, aber ich hab da Sachen gehört von wegen, der Ball wäre quasi standardmäßig dreimal aufgesprungen, bevor er die Torlinie erreicht hätte nach einem Wurf von dir. Frevel, oder?
Es gibt ja den Camper. Das ist eine sachliche Einschätzung, die ich jetzt auch nicht gänzlich widerlegen kann. Man hat ja den Camper durchaus prominent benannt. Bei mir wäre es dann die Tischtennisangabe gewesen.
Ach so.
Dass der Ball in der Regel aber zweimal aufgekommen ist. Ohne Richtungsänderung, sondern einfach nur da versucht hat, den Weg ins Tor zu finden.
Wärst du so eine Pfeife gewesen, wie du gerade versuchst zu suggerieren, dann hättest du doch nicht Oberliga und später Regionalliga gespielt beim MTV Braunschweig, denke ich mir gerade.
Ja, dann nochmal ein bisschen, auch in Lemgo, das durfte ich noch ein bisschen mitmachen. Ja, man muss das aber sportlich
Lemgo
einfach...
Lemgo 2.
2 natürlich. Ja.
Jetzt wollen wir es natürlich auch nicht in die andere Richtung Gottes ausreißen Will. Lassen.
Das war für mich so selbstverständlich, dass ich es gar nicht zusätzlich erwähnt habe.
Ja, aber
habe.
Da draußen hat ja einer ganz kurz... Was, der hat in Lemgo gespielt?
Ja. Nein, aber ich glaube, dass ich die Grundzüge des Sports einigermaßen verstanden habe. Aber man muss das auch deutlich einordnen mit dem, was die Jungs hier unten jetzt in der Trainingshalle machen, hat das relativ wenig zu tun, was ich damals gemacht habe. Und deswegen komme ich sicherlich, ich sage mal ein bisschen provokant, eher über den Bildungsweg in die erste Liga. Und nicht, weil ich so ein unglaublich cleveres Kerlchen war, sondern weil ich sportlich einfach nicht ausreichend gut war, um jemals Bundesliga zu spielen. Das muss man einfach einordnen sagen. Und nichtsdestotrotz hatte ich dann die Chance, über die Station, die ich hatte, Menschen kennenzulernen, die danach mir Türen geöffnet haben auf meinem weiteren Weg.
Bitte schon mal vormerken, den Satz über den Bildungsweg in die erste Liga, der wird nochmal auftauchen heute, ist einer der Lieblingssätze von Benjamin Chaton. Also, du bist dann nach dem Abitur, das du ja offenbar in Helmstedt dann gemacht hast, in deiner Heimatstadt, im Jahr 2000 nach Braunschweig umgezogen, ins benachbarte Braunschweig, in die große, weite Welt.
Aus meinem damaligen Blickwinkel war das schon so, ja.
So, und hast dann beim MTV Braunschweig gespielt. Warum eigentlich der Umzug nach Braunschweig? Studium?
Ich habe genommen an der Fachhochschule in Salzgitter, mittlerweile Ostfalia genannt, Sportmanagement studiert.
Aber und da wolltest du dann nicht in Salzgitter wohnen?
Naja, Salzgitter ist ja eine Stadt, die sehr groß ist, aber mit vielen kleinen Ortsteilen. Und in dem Ortsteil Kalbecht, der nicht groß ist, gibt es nochmal eine Fachhochschule, die außerhalb dieses kleinen Ortsteils liegt, in einem kleinen Waldstück. Und das war dann schon sehr besonders von den Rahmenbedingungen. Und dann war es für mich praktischer, in Braunschweig zu wohnen, dort 20 Kilometer zu pendeln und dann aber das Studentenleben eher in einer etwas größeren Stadt auch mitzunehmen und parallel dann Handball zu spielen.
Was genau hast du studiert und womit hast du abgeschlossen?
Sportmanagement hieß der Studiengang. Ja. Und der Abschluss ist Diplomkaufmann noch. Da kennt man das Alter dann doch ein bisschen raus. Ich war der letzte Jahrgang, der quasi vor Bachelor und Master noch durchgehuscht ist.
Da sitzt der Diplomkaufmann hier vor mir. 2000 begonnen und wann abgeschlossen?
2006, dankenswerterweise während der Fußball-Weltmeisterschaft. Währenddessen alle bei Public Viewing. Es war sehr warm, das weiß ich noch. Ich saß in meinem Zimmer draußen. Ich war nicht weit von so einem Public Viewing-Platz. Sich doch über alle Spiele sehr gefreut haben und das Leben genossen haben, habe ich in meinem Raum gesessen und versucht, meine Diplomarbeit zu finalisieren.
6 Jahre, das muss wirklich ein sehr, sehr umfangreiches Studium gewesen sein, wenn man dafür 6 Jahre brauchte.
Ich habe den Zeitraum durchaus genutzt, um auch anderweitige Qualifikationen mir anzueignen.
Welcher Art?
Im sozialen Bereich viel. Socializing, würde ich sagen.
Also Beziehungen zu Menschen.
Beziehungen zu Menschen aufzubauen bei Drittveranstaltungen. Das war sicherlich auch ein Teil des Ganzen. Nein, Spaß beiseite. Studiengang war auf 4 Jahre klassisch angelegt. Und ich habe dann 5 in Gänze gebraucht mit Diplomarbeit. War, glaube ich, nicht ganz unüblich.
Du hast aber auch gelebt?
Aber jetzt gar nicht so extrem. Das ist, glaube ich, kommt jetzt, kriegt einen falschen Schlag rein.
Aber was soll daran verkehrt sein?
Aber Training, ganz ehrlich. Training war ja auch ein wichtiger Bestandteil meines Daseins und wir haben zumindest ich für mich täglich auch trainiert und deswegen musst du dann irgendwie ein bisschen Abstriche machen, dass du dann vielleicht, wenn du nicht die hellste Kerze auf dem Kuchen bist, dann einfach vielleicht nochmal eine extra Runde drehen musst bei dem einen oder anderen Fach oder eine Klausur nachholen musst und das hat sich dann einfach dazu ergeben, dass ich am Ende des Tages, ich bin mir gar nicht sicher, ob 2 Semester oder 1 Semester länger gebraucht habe, was für mich aber völlig im Rahmen war. In der Regel in Studienzeit war es jetzt auch nicht mein Ziel abzuschließen, sondern abzuschließen. Möglichst gut, weil ich im Gegensatz zur Schule im Studium dann für mich festgestellt habe, was mir wirklich Freude bereitet und da dann auch einen Ehrgeiz entwickelt habe.
Also das hätte ich zum Beispiel jetzt niemals über dich gesagt, das mit der nicht hellsten Kerze.
Na, man muss das aber einfach, nein.
Aber es gab, aber Benni, jetzt mal ernsthaft, ist es, findest du nicht auch? Also Menschen, die mit einem total straighten Lebenslauf, was die Ausbildung, was den Berufsweg betrifft, daherkommen, das ist völlig in Ordnung. Ich will das überhaupt nicht abwerten. Aber ich würde eben auch andersrum nicht sagen, wenn jemand auch mal sich eine gewisse Zeit für etwas gelassen hat und auch gelebt hat im Sinne von Lebens, also klar auch Spaß zu haben, aber auch Erfahrungen zu machen, dann finde ich, das spricht erstmal pauschal nicht gegen jemanden, sondern das kann ja auch einen oder hat definitiv einen großen Wert. Ja?
Natürlich.
Also nicht, aber, dass du das jetzt hier gerade falsch verstanden hast.
Nein, gar nicht, aber man muss auch einfach in dem Kontext, natürlich ist es auch eine Erfahrung gewesen, eine VWL-3-Klausur im dritten Versuch zu schreiben.
Unter massivem Druck.
Mit der klaren Prognose, wenn das schief geht, dann waren die letzten 3 Jahre eher für die Tonne.
Dann hättest du doch Handballprofi werden müssen.
Genau, es war aber gar nicht VWL 3, es glaube ich, es war Informatik. Informatik 2 oder 3. was ich jetzt in meinem Leben danach auch nicht jeden Tag gebraucht habe. Aber nichtsdestotrotz ist das auch eine Erfahrung. Aber wenn du den Kontext nimmst, dass man eine Klausur vielleicht nicht im ersten Versuch immer nur geschafft hat, sondern auch mal im zweiten oder dritten brauchte, benötigt man auch automatisch etwas mehr Zeit. Und das war jetzt ja nicht nur meinem Lebensstil geschuldet, den ich jetzt hier doch gar nicht so negativ darstellen möchte, sondern einfach auch, dass man natürlich da auch Fächer hat, die einem nicht so liegen und dann manchmal auch eine Klausur verhauen wird oder man sie nicht schreiben konnte, weil man einfach nach 5 Klausuren in der Woche, das war so markant, ich weiß nicht, wie das bei dir war, aber wir haben immer eine Klausurenphase gehabt und dann hast du 3 bis 5, 6 Klausuren in der Woche geschrieben teilweise oder Nachholtermine dann gehabt, da kann ja kein anderer was dafür. Das war schon recht kompakt und dass dann vielleicht auch mal was durchrutscht oder der klassische 4-Gewinn-Ansatz aus dem Studium auch mal nicht geklappt hat.
Ja, ich kann mich da schon reinversetzen. Keine Sorge. Aber weil du es weil wir jetzt gerade das Thema angesprochen haben, Leben, da fällt mir gerade ein, es kursiert ja über dich auch immer wieder geäußert von verschiedenen Seiten mir gegenüber die Legende, dass du quasi grundsätzlich derjenige bist, der das Licht ausmacht auf Veranstaltungen wie Partys zum Beispiel. Ist das völlig aus der Luft gegriffen? Aber das würde jetzt ganz gut vielleicht auch da in den Kontext passen. Vielleicht ist es da angeeignet.
Na, das stellst du in einem Licht da. Ich glaube, man hat eine soziale Verantwortung gegenüber den Mitmenschen. Mhm. Und mir liegt es einfach auch nahe, dass da jeder nach Hause kommt und ich den Weg sicherstelle, dass jeder nach Hause gegangen ist. Mhm. Und um das sicherzustellen, kannst du ja nicht als erstes gehen.
Das finde ich gut. Und ich glaube, das sind jetzt so die Bilder, woran die Menschen so ein ungefähres Bild von dir bekommen können, wie du so tickst. Also, das hast du schön umschrieben. Ja. Und ich glaube, die Leute haben schon auch zwischen den Zeilen mitgekriegt, worum es ja eigentlich geht. Handballerisch, MTV Braunschweig. Ihr seid aufgestiegen in die Regionalliga damals mit der Mannschaft, richtig?
Ich glaube, gleich im ersten Jahr, ja, müsste ich. Oh, jetzt ist aber, da bin ich jetzt schlecht vorbereitet.
Nein, um Gottes Willen, es geht nicht um welches Jahr. Aber ich meine, es ist ja durchaus ein Name und du hattest dort durchaus namhafte Trainer, wenn ich das hier richtig recherchiert habe und recherchiert bekommen habe. Natürlich mit freundlicher Unterstützung von Chiara Lefenau und Daniel Mayer. Ist mir wichtig, das immer wieder zu betonen. Wir sind da ein Team. So, also unter anderem Christian Prokop war Trainer beim MTV Braunschweig, richtig? Aber den hast du verpasst, oder wie?
Nö, das war seine erste Trainerstation.
Und du hast unter ihm gespielt?
Ich durfte unter seiner Führung trainieren und manchmal auch spielen.
Manchmal?
In der Regel schon. Allerdings, vielleicht zur Einordnung, in der Regel durfte ich spielen und auch anfangen und das Spiel mitgestalten. Ich weiß gar nicht, ob du die Geschichte kennst, aber ich erzähle sie dir trotzdem einmal. Das verbindet uns doch seit vielen Jahren, Christian und mich. Es gab dann ein Spiel, wo meine damalige neue Freundin mit in die Halle gekommen ist, zum ersten Mal. Und nachdem ich, keine Ahnung, 17 Mal gefühlt durchgespielt habe in Folge und anfangen durfte, hatte Christian an diesem Tag einen anderen Plan und hat sich gewünscht, dass ich doch das Spiel eher aus einer Perspektive betrachte, die seiner ähnlich ist. Also sprich, ich habe auf der Bank neben ihm, nee, das habe ich nicht, ich habe mich von ihm weggesetzt, begleiten durfte und das zog sich dann auch über die Halbzeit hinaus. So dass meine Freundin dann nach dem Spiel mich fragte, warum ich denn hier jeden Tag zum Training gehen würde, wenn ich ja gar nicht spiele.
Du kamst in Erklärungsnot, ja.
Alles und deswegen hat sich das, deswegen war das dann für mich und Christian eine Findungsphase. Die witzigerweise ist die damalige Freundin mittlerweile meine Frau. Deswegen zieht sich das auch wie ein roter Faden durch unsere gemeinsame Zeit. Und ich habe Christian dann viele Jahre später meinen Fragebogen als der Trainer des Jahres in Handball-Bundesliga gewählt wurde und ich als Bundesliga-Geschäftsführer auch mitwählen durfte, ihm eine kleine Nachricht übermittelt, dass ich mit dem Bild, dass ich doch vor 10, 15 Jahren niemals gedacht hätte, dass ich das einmal ankreuzen würde, dass er Trainer des Jahres ist.
Es hat euer Verhältnis also nicht nachhaltig beschädigt.
Nein, natürlich nicht. Aber an dem Tag war ich doch maximal, wie sagt man neudeutsch, als Jugendlicher pisst.
Man kann es sich vorstellen. So, nicht nur Christian Prokop, und das finde ich schon ganz schön irre für einen Oberligist, später Regionalligist.
Aber das war nicht der Trainer in der Zeit.
Nein, da war noch einer davor. Ja? So, beim MTV Braunschweig. Einer, der auch ziemlich große Erfolge gefeiert hat als Trainer, ist zum Beispiel deutscher Meister geworden mit dem TBV Lemgo. Und der hat uns quasi das Geheimnis verraten, warum es für dich nicht ganz nach oben ging. Also habe ich zumindest seine Worte jetzt interpretiert in Sachen Handball. Bitteschön.
Hallo Benni, hier ist Volker Mudrow. Wir kennen uns jetzt ungefähr 25 Jahre. Da warst du als ganz junger Kerl bei mir Spieler in Braunschweig und wir sind mit dem MTV bis in die Regionalliga aufgestiegen. Später hast du nochmal ein Praktikum gemacht, als ich beim TBV Lemgo war und alle anderen Stationen von dir bis zum DRB sind ja hinlänglich bekannt. Eine kleine Anekdote aus Braunschweig, die ich ganz witzig fand, war, dass ihr mit einer kleinen Truppe eigentlich fast nach jedem Training mit Basti Funk, Mike Falkenroth, Andi Kühne, seid ihr wahrscheinlich kulinarisch noch nicht so weit entwickelt gewesen und seid nach jedem Training, wie du es mal zu sagen pflegst, in die gelbe Möwe gegangen. Was immer das auch war, aber das kannst du ja heute aufklären. Alles Gute aus Braunschweig, Volker Mudrow. Tschüss.
So, bitteschön. Ich hab schlimmste Befürchtungen. Was ist die gelbe Möwe?
Ein Fastfood-Restaurant amerikanischer Herkunft. Es waren unterschiedliche Konstellationen. Es war eine Zeit lang auch meine Fahrgemeinschaft Richtung Heimat mit Andreas Kühne und Christian Wawrik. Ja, man ist ja man ist aus dem aus der Heimatfamilie raus. Man kriegt nicht mehr regelmäßig Lebensmittel vor die Tür gesetzt und da muss man sich selbst ernähren und da gibt es dann gesunde Wege und dann gibt es den schnellen Weg und den haben wir dann anscheinend, ist mir gar nicht so bewusst, dass wir das so oft gemacht haben, aber anscheinend ist es hängen geblieben, durchaus mal gewählt. Aber man muss das, glaube ich, einordnen. Wir waren alle Anfang 20 oder ich sogar noch vielleicht knapp drunter. Da hat das der Körper auch noch besser vertragen. Das mache ich mittlerweile deutlich weniger.
Gut, aber es ist ein kleines Stück weit weg von professioneller Sportlerernährung. Da würdest du schon zustimmen. Aber Also, dass es für dich jetzt quasi bei einem Regionalliga-Handballer geblieben ist, lag das an den Einschränkungen in Sachen Talent oder Ernsthaftigkeit und Lebensführung?
Na, also das würde ich, glaube ich, nicht sagen. Ich habe schon versucht, mich da, glaube ich, gut vorzubereiten. Dafür war ich zu ehrgeizig. Also es ist jetzt, ich glaube, wie das jetzt im Kontext rüberkommt, ich glaube, ich war gern unterwegs, aber ganz klarer Fokus auch immer auf den Sport. Dafür war ich viel zu ehrgeizig und bin es viel zu ehrgeizig. Ich kann auch weiterhin unglaublich schlecht verlieren. Also ich lasse auch meine Söhne nicht gewinnen, wenn wir Fußball, Handball spielen, nur weil sie jetzt kleiner oder jünger sind. Also entweder sie sind besser oder sie verlieren halt. Und bisher haben sie glücklicherweise immer verloren. Wirft übrigens mein Patenkind immer noch vor, hat er mir letztens mal vor 2 Jahren gesagt. der ist jetzt 19, 20, dass ich, dass er noch nie gegen mich gewonnen hätte. Wir spielen, haben manchmal ein bisschen Fußball gespielt. Ja, ist mir gar nicht so bewusst gewesen, aber anscheinend habe ich da, also dass ich fokussiert bin, das würde ich alles und extrem schlecht verlieren kann und deswegen auch bereit bin, alles dem unterzuordnen, das würde ich schon für mich in Anspruch nehmen. Aber wenn du jetzt diese beiden Trainer aufgreifst, die ja an anderer Stelle durchaus bewiesen haben, dass sie wissen, wovon sie sprechen, hat es ja trotzdem nicht für mich gereicht. Das ist, glaube ich, selbsterklärend.
Also du hast die besten Trainer gehabt und es hat nicht für den Profi-Handball gereicht. Aber ganz grundsätzlich, welchen Stellenwert hatte denn der Handball für dich? Hattest du jemals den Plan, noch weiter nach oben zu kommen oder war das fein? Also das ist, also nicht, dass das falsch verstanden wird. Ich habe selber ein bisschen Handball gespielt. Oberliga, Regionalliga, das ist so übel nicht.
Ja. Ja.
Aber hattest du jemals die Ambition, weiter nach oben zu kommen?
Ich glaube, dass mit einem Trainer, der sehr viel mehr sieht, hätte ich vielleicht auch mal zweite Liga spielen können, aber auf jeden Fall nicht mehr. Das muss man einfach einordnen, deswegen ist das auch nicht grottenschlecht, auch gar nicht falsch verstehen. Nur wenn man sich danach im beruflichen Kontext 15 Jahre immer nur mit Bundesligaspielern umgibt und Volker hat es angedeutet, mein erstes Praktikum durfte ich mit der goldenen Generation in Lemgo, Daniel Stefan, Markus Bauer, Volker Zerbe, Flo Kermann und so weiter verbringen. Und da ist natürlich die eigene sportliche Vita also nicht nennenswert.
Gutes Stichwort. Also er war ja, glaube ich, nicht ganz unwichtig dann auch für deinen weiteren Weg, Volker Mudro. Du hast ein Praktikum dann gemacht beim TBV Lemgo, damals noch große Zeiten. Du hast die Namen schon aufgezählt und er war damals Trainer. Mhm. Hat er da die entscheidende Vermittlerrolle gespielt?
Der Geschäftsführer war Finn Holpert und ich habe noch in Braunschweig gespielt, aber Mu war derjenige, der den Kontakt hergestellt hat und mir dann das auch ermöglicht hat, indirekt, Entscheidung hat natürlich Finn getroffen, dort ein Praktikum zu absolvieren, was aus meiner Sicht der entscheidende Türöffner war für alles, was danach passiert ist. Also ohne diese Möglichkeit wäre das, glaube ich, nicht so weitergegangen, wie es dann glücklicherweise bisher gegangen ist. Und das habe ich ganz oft in meinem Leben gehabt, dass mich Menschen unterstützt haben, die mir eine Tür geöffnet haben oder eine Tür aufgeschlossen haben. Und deswegen bin ich extrem dankbar, dass es diese Menschen alle gab, die manchmal nur eine ganz, vermeintlich eine ganz Kleinigkeit gemacht haben, aber
genau,
entscheidend war
meinst.
Für alles, was danach passiert
ist. Ja, aber das braucht's. Ohne die geht's einfach nicht. Und er war an der Stelle in diesem Rahmen wichtig. Punkt.
So. In seiner Rolle als Trainer, wenn ich das, hat er erkannt, dass der Sport hier keinen Sinn ergibt und hat mich quasi auf den anderen Weg geschoben.
Ja, aber dann hat er ja in zweierlei Hinsicht komplett den Überblick bewahrt, ja? Volker Mudro. Großartig. Vielen Dank für die Nachricht, lieber Volker. So, dann dieses Praktikum. Und wie lange warst du da beim TBV?
Das Praktikum war erstmal nur 6 Monate und dann war ich aber punktuell noch ein, zweimal da, gab es das Rekordspiel auf Schalke. Kurz danach Hallenneubau war in der Zeit in Lemgo oder Umbau. Und danach habe ich aber erstmal weiter studiert und dann war die erste Station 2-6 dann in Wilhelmshaven.
Das stimmt, aber in diesem, es war ja offenbar ein halbes Jahr immerhin, ja, Praktikum kann ja auch deutlich kürzer sein, sind ja aber dann, glaube ich, schon erste ganz wichtige Kontakte für den weiteren Weg entstanden mit Personen, die jeder kennt im Handball, die du ja gerade zum Beispiel schon genannt hast, oder?
Ja, ich wurde da mit offenen Armen aufgenommen. Das war alles andere als selbstverständlich, als Praktikant dort dicht dran sein zu dürfen, an Mannschaft, an Trainer. Klar, da gab es schon eine persönliche Bindung, aber auch alle drumherum waren ja sportlich extrem erfolgreich und extrem gute Typen. Und trotzdem hat mich keiner da irgendwie als Praktikant oder so behandelt. So, das muss ich sagen, das hat mich auch sehr geprägt für meinen weiteren Lebensweg, wie die Jungs damals mich also aufgenommen haben.
Finn Holpert.
Also war natürlich, meine Rolle war nicht in der
Mann. War Geschäftsführer.
Genau, war natürlich.
War Volker Zerbe, Geschäftsstelle. Der war auch auf der Geschäftsstelle, oder? Oder hat er noch, nee, hat nicht mehr gespielt.
Bei meinem Praktikum?
Ja.
Doch, nee, Zerbe war Spieler.
Da war auch noch Spieler. So, und da waren Markus Bauer, Daniel Stefan, Flo Kermann, waren alle da, Leute, mit denen du, glaube ich, auch zum Teil zumindest heute noch in sehr engem Kontakt stehst.
Genau, Blacky war dabei, Carlos Lima, Ramota Brüder und noch einige andere. Ja.
Und du hast dann dein Studium beendet, hast deine erste Station dann wirklich in einer echten Funktion, also Praktikum, wichtige Erfahrung, aber in einer Funktion beim Wilhelmshavener HV gehabt. als Marketingmanager. Wie kam das zustande?
Mädchen für alles, würde ich.
Mädchen für alles.
Nein, es war einfach, die Geschäftsstelle war ja anders als das jetzt mittlerweile bei vielen Bundesligisten ist, einfach noch überschaubar groß. Dieter Kobmann als Head of, dann noch eine Kollegin, Steffi, die damals dabei war, und ich. Und deswegen ist man in so kleinem Team, hat vielleicht jeder einen Titel, aber man ist natürlich übergreifend unterwegs.
Und dann ging es zurück nach Lemgo. Und basierend ja sicherlich auf den Kontakten aus dieser Praktikumszeit.
So kam der Kontakt zustande, logischerweise. Ja, das ist richtig. Nach einem Jahr habe ich dann die Chance bekommen, wieder nach Lemgo zu gehen. Dann in einer anderen Rolle als kaufmännischer Leiter. In einem Gesamtkonzept mit Daniel Stefan als sportlichem Leiter, Volker Zerber als Geschäftsführer und natürlich noch weitere Mitarbeiter in der Geschäftsstelle. Da durfte ich dann wieder zum TBV zurück.
Hm. Versuche ich mir gerade vorzustellen, diese beiden Elemente, zum einen WHV, du sagst selbst, Mädchen für alles, natürlich viel kleinerer Verein.
Ja, gar nicht Mädchen für alles, da haben viele mitgetragen, viele im Ehrenamt. Also ich will damit nur sagen, nicht, dass ich alles gemacht habe, sondern einfach nur,
so,
dass man...
So habe ich es auch nicht gemeint.
Jede Aufgabe
war. Sondern, dass du da eben in einem viel kleineren Verein mit viel geringeren Möglichkeiten, kleineres Budget, logischerweise da auch entsprechend vielseitig tätig sein musst in der verantwortlichen Position. Und dann kommst du zum TBV Lemgo, der echt eine große Nummer war. Also heute auch ein wichtiger Bundesligist, ist keine Frage, aber damals, 2003, war der TBV deutscher Meister mit revolutionärem, schnellem Handball, schnelle Mitte, Volker Mudrow, ganz, ganz wichtige Weichenstellungen. Ja, die ganze Nationalmannschaft oder große Teile der Nationalmannschaft hat da gespielt. Und das war ja damals, als du 2007 diese Funktion übernommen hast, nicht weit weg. Ja, da war der TBV schon noch eine richtig, richtig große Nummer im deutschen Handball. So, und diese beiden Erfahrungen, glaube ich, so, wenn man die jetzt zusammenpackt, nicht so schlecht für den weiteren Weg.
Jede Station war Grundlage, Basis und Rüstzeuggeber dann für die nächsten Herausforderungen. Das kann man, glaube ich, wirklich so zusammenfassen. In Wilhelmshaven durfte ich viele kleine Tätigkeiten machen, die mir danach irgendwann mal wieder geholfen haben. In Lemgo dann etwas zugeschnitten auf den kaufmännischen Bereich, im organisatorischen Bereich mit dazu. Durfte aber auch bei den
aber eben auch echte Persönlichkeiten da,
ja, aber damit,
Persönlichkeiten
ja, mitwachsen und völlig im Schatten mitwachsen.
Um dich rum gehabt.
Ja, völlig im Schatten mitwachsen. Das hat mir, glaube ich, sehr gut getan in der Phase. Trotzdem schon einfach mitdenken und in der Struktur mitarbeiten. Das war für mich eine sehr lehrreiche Zeit.
Wie schaust du auf die beiden Jahre als Geschäftsführer beim HBW Balingen-Wallstätten zurück?
Na, erstmal aus der Struktur TBV mit einer Geschäftsstelle, vielen Kolleginnen, die mich da vor allen Dingen damals an die Hand genommen haben, möchte ich vielleicht nochmal erläuternderweise sagen, die mir da wirklich auch mit helfenden Händen zur Seite gestanden haben, gab es dann die Chance, nach Balingen zu gehen und da in einer ganz anderen Rolle einzusteigen, nämlich als Geschäftsführer und zwar mit den Verantwortungsbereichen für den kaufmännischen Part, aber auch unterm Strich für den sportlichen Part. Und das war sicherlich neu und für jemanden, der in der Phase 2009 ja auch nicht zwingend üblich, dass jemand ohne echte sportliche Vita dann auch für den sportlichen Bereich mitverantwortlich sein darf. Und deswegen war das schon von den Verantwortungsträgern in Balingen damals eine sehr, sehr mutige Entscheidung, die mich da hat dann auch über den Tellerrand des bisherigen Wirkens hinausschauen lassen und erste Erfahrung auch im Sportmanagement, sprich Mannschaftsführung, Mannschaftsbetreuung, Mannschaftskaderzusammenstellung hat arbeiten lassen. Also tollkühn, würde ich aus heutigem Blick sagen.
Tollkühn vom Verein.
Ja, mutig, also wirklich absolut mutig.
Und natürlich aus eigener Erfahrung kann ich sagen, das kann dir nur gut getan haben, diese schwäbische Erfahrung gemacht zu haben.
Das ist, du sagst das vielleicht mit einem kleinen Lächeln, aber ich würde es wirklich unterstreichen.
Da ist ganz viel Ernsthaftigkeit
dabei. Nein, aber es war ja wieder ein neues Umfeld, sich anpassen müssen. Sich einsortieren, aber dann in einer verantwortungsvollen Rolle, das heißt also einsortieren, unterordnen dem sportlichen Erfolg, trotzdem Verantwortung übernehmen, das auch ausstrahlen, in dem Themenkomplex, den man vielleicht noch gar nicht selber komplett überblicken konnte. Auch da hatte ich wieder, gerade aus der Gesellschafterstruktur, auch unterstützende Hände aus der Mannschaft, Trainer natürlich mit Rolf Brack, wo ich extrem viel lernen durfte. da eine Rolle ausüben, die alles andere als typisch war für den Werdegang, den ich bisher hingelegt habe.
Gut, dass du ihn nochmal ansprichst, da auch jetzt die Persönlichkeiten beim TBV, die Persönlichkeiten beim HBW, insbesondere Rolf Brack. Also ehrlich, das gibt schon echt ein gutes Gesamtpaket, wenn wir mal davon ausgehen, dass man immer was lernt und was mitnehmen kann aus dieser Zusammenarbeit mit den unterschiedlichen Persönlichkeiten. Ja, was hast du denn zum Beispiel von Rolf Brack mitgenommen?
Also wenn du das aber so aufzählst, dann muss ich in Wilhelmshaven noch Dieter Koopmann und natürlich Michael Biegler nennen, die dort auch gearbeitet haben, wo man sich einfach auch mit starken Persönlichkeiten auseinandergesetzt hat, definitiv. Kobi hat mir übrigens gerade am Sonntag noch eine Nachricht geschrieben, oder war es Samstag, jetzt zum Beginn des Lehrganges, habe ich mich sehr darüber gefreut. Das ist ja doch viele, viele Jahre her.
Ja, Persönlichkeiten. Also was du von Rolf Brack mitgenommen hast.
Was ich bei ihm gelernt habe, ist der kritische, sachliche Diskurs, in der Metapher gesprochen, bis aufs Blut. Also wir haben über Spielerverpflichtungen diskutiert, in einer Intensität, die ich natürlich vorher noch nicht kannte, die mich aber danach geprägt hat. Ja. Er hatte auch die große Gabe, also meine Frau und damals noch nicht Frau, die musste immer pendeln, weil sie noch nicht in Bading war, deswegen hatten wir sowieso nur die Wochenenden gemeinsam, da waren noch Spiele, also wenig Zeit, und Rolf Brack hatte die große Gabe, sonntags, und wir haben ein Ritual seit vielen Jahren, dass wir den Tatort zusammenschauen. Und Rolf Brack hatte die große Gabe, jeden Sonntag um 20.10 Uhr bis 20.12 Uhr mich anzurufen und nochmal was ganz Wesentliches vom Wochenende zu diskutieren und mit Perspektive auf die nächsten ein, zwei Jahre.
Zufällig um 20.10 Uhr.
Das würde ich ihm niemals unterstellen. Das hat er nicht absichtlich gemacht, sondern das war einfach, dann ist ihm das, wahrscheinlich war in seinem Rhythmus da gerade Luft, und dann hat er die Chance genutzt, um mich anzurufen. Aber was ich da gelernt habe, und das wollte ich eigentlich da sagen, ist dieser kritische, sachliche Diskurs. Und wenn wir uns dann beidseitig für einen Spieler committed hatten, dann konnte man zumindest sicher sein, dass wir nach allen Informationen, die uns zugrunde lagen, bestmöglich entschieden haben. Und darum geht's ja. Also, dass wir Risiken abgewogen haben, weil ganz klar, das ist immer so im Sport, aber auch in einer Situation wie Baling, eine Fehlentscheidung konnte bedeuten, dass wir absteigen. Also in der Dramatik haben wir das immer wieder beleuchtet.
Mhm. Weil die Mittel eben so begrenzt waren.
Ja, die Ressourcen waren begrenzt. Ja. Das ist normal im Sport. Ja. Das ist immer so, bei, da haben wir ja vorhin schon Erwartungsmanagement, aber für unser Erwartungsmanagement Klassenerhalt waren die Ressourcen durchaus begrenzt, sodass es darum ging, jede Entscheidung bestmöglich in dem Kontext zu treffen.
Darf man da zumindest in gewisser Weise den Bogen zu dem schlagen, was Uwe Schwenke über dich gesagt hat, dass du eben in der Sache da auch sehr hartnäckig und klar deine Position in diesen internen Diskussionen eben platzierst, dass die auch ein kleines Stück weit neben deiner grundsätzlichen Persönlichkeit mit dieser Erfahrung, die du jetzt gerade beschrieben hast mit Rolf?
Ja, und dass man nicht, dass man, wenn man neigt, durch Sympathie oder fachlich ähnliche Ausbildung zu schnell zum gemeinsamen Ergebnis zu kommen, dass man das, und das nervt sicherlich meine Mitstreiter manchmal, wenn ich in den Vorstand des DRBs schaue, dass es das manchmal auch anstrengend sein kann, dass ich nochmal einen Blickwinkel reinwerfe, der dann manchmal vielleicht auch provozierend wirken kann, aber einfach nochmal hinterfragen will und muss, sind wir uns denn wirklich sicher, dass das, oder haben wir alles beleuchtet? Mhm. Und das ist bei mir sehr intensiv ausgeprägt, das muss ich manchmal auch dosieren, weil es dann auch nicht gut ist und nicht gesund ist, und trotzdem habe ich auch Emotionen manchmal dabei, logischerweise, wenn mich Dinge ärgern, das ist mal jeder Mensch, das kommt dann auch manchmal raus. Aber in der Regel versuche ich das zumindest nach ein paar Sekunden dann wieder auf auch eine sachliche Ebene auch zu bringen, die uns dann hoffentlich im Diskurs, und darum geht es immer, es geht nicht um Besserwissen, sondern haben wir alle Blickwinkel beleuchtet und sind wir auf dem richtigen Weg zu einer bestmöglichen Entscheidung. Dass sie sich hinten raus manchmal mit neuen Informationen dann nicht als im Nachgang richtig erweist, das ist eine andere Grundlage. Aber zu dem Zeitpunkt haben wir alle Informationen vorliegen und fühlen wir uns in der Lage, gute Entscheidungen zu treffen.
Okay. Und so hast du all diese Fähigkeiten und Ansätze, wie du deinen Job lebst, aufgesammelt über all die Jahre. Und dann kam der Schritt 2011. Es musste ja irgendwann wieder zurück nach Niedersachsen gehen. Wir haben ja vorhin schon erfahren, du kennst dich ganz gut aus in Niedersachsen geografisch. Jetzt also dann zurück nach Niedersachsen zur TSV Hannover Burgdorf. Das war damals der Schritt vom 15. zum 14. Ja, also Hannover mit die Überraschungsmannschaft in dieser Saison, seit Jahren ein absolut etablierter Top-Bundesligist, aber das war ja damals noch nicht so. Ja? Was war damals die Idee, die Vision, außer natürlich die Sehnsucht nach Niedersachsen? Wobei ich könnte mir vorstellen, ist ja auch ein bisschen schwer gefallen, die Schwaben wieder zu verlassen.
Natürlich, also das kann ich nicht anders sagen. Ich habe mich da extrem wohlgefühlt und alle Vorzüge der Region auch versucht mitzunehmen. Die Entscheidung ist sogar gefallen, da war die Tabellenkonstellation eher andersrum. Also da war Barling auf sehr, sehr gutem Weg, weiterhin in der ersten Liga zu spielen. Und bei Hannover war es noch mehr als fraglich, gerade ein Trainerwechsel gewesen, als ich da mich dafür entschieden habe. Damals noch aus dem laufenden Vertrag, ist eigentlich auch nicht so der Style, den ich eigentlich selbst pflege. Aber die Perspektive mit den Rahmenbedingungen in Hannover, deutlich größere Stadt, somit größeres Einzugsgebiet, höhere wirtschaftliche Potenz grundsätzlich in der Region, mit zwei Hallen, Swiss Life Hall, damals noch TUI Arena, also ein 4000er Venue, ein 10000er Venue, in der Perspektive über 3 bis 5 Jahre mehr entwickeln zu können und aus den vorhandenen Ressourcen mehr zu machen, das hat mich extrem gereizt. Das war nicht der Weg, jetzt muss ich aufpassen, vielleicht habe ich das im familiären Hintergrund meiner Frau mal gegenüber gesagt, aber das war nicht der Antrieb, zurückzugehen für mich, sondern einfach mit anderen Ressourcen den nächsten Step für einen Club zu entwickeln. Und in Barling war gerade die Phase, es war klar, dass die Halle nicht ausgebaut wird zu dem Zeitpunkt. Ja. Und da war einfach manifestiert, dass wir sicherlich optimieren können, aber nicht in der Größenordnung, die uns aufs Next Level bringt. Im Verhältnis zum Wettbewerb.
Ich glaube, Linda, deine wunderbare Ehefrau, die ich ja auch schon kennenlernen durfte, Die ist hart gesotten nach all den Jahren mit dir. Das hätte sie jetzt nicht völlig aus der Fassung gebracht, oder müssen wir da irgendwelche Befürchtungen haben?
Sie hat das bemerkenswert in den letzten Jahren mitgemacht.
Das würde ich auf jeden Fall ganz dick unterschreiben. Also ich glaube, diese Jahre bei der TSV Hannover-Burgdorf, oder ich formuliere es andersrum, man verbringt dich schon sehr stark mit Hannover-Burgdorf in Verbindung, weil das einfach eine lange Phase war und auch eine hochintensive Zeit. Meine, du hast 7 Jahre diesen Verein geführt, mit aufgebaut. Wie zufrieden schaust du denn auf das, was ihr da geschaffen habt unter deiner Führung?
Ja, unter meiner Führung, also weißt du, da bin ich kein Freund von. Wir haben 2011 neben vielen ehrenamtlichen Helfern angefangen, gemeinsam es weiterzuentwickeln. Eike Korsen, Mitarbeiter 0, wie wir damals gesagt haben. Ich war dann Mitarbeiter 1, weil er quasi vor mir kam. Und ich haben gemeinsam mit einem Praktikanten, Tim Becker damals, angefangen mit 2,5 Stellen, das Thema Handball-Bundesliga aus Burgdorf heraus weiter nach Hannover zu entwickeln. Und die Marke am Standort zu platzieren, haben wir in Recken eine neue Marke nach einem Jahr ins Leben gerufen und dann versucht zu positionieren in dieser Stadt. Und 2011 einfach zur Einordnung vielleicht auch, was war in Hannover los? Waren die Scorpions gerade deutsche Eishockeymeister 2010 geworden? Indians in der zweiten Liga zu Hause. Hannover 96 hat Europapokal gespielt mit Mirko Slomka als Trainer. Und Handball war in dieser Stadt, Basketball war auch noch Pro B, also Nummer 4. Und das war schon durchaus anspruchsvoll und herausfordernd, da gebe ich dir recht. Und da konnten wir in den Laufe der Jahre, glaube ich, Stück für Stück uns weiterentwickeln. Was mich aber noch mehr freut, ist eigentlich das, was jetzt nach meiner Zeit sich weiterentwickelt hat und wie sich der Verein stabilisiert hat, auch in neuer Struktur stabilisiert hat. Das freut mich eigentlich noch mehr.
Dass es nachhaltig geblieben ist.
Ja, hat ja weniger mit mir zu tun, sondern mit den Personen, die jetzt in der Verantwortung sind.
Er verpasst es nie. Schon aufgefallen? Ich kenne ihn ja schon eine Weile, für alle, die ihn jetzt zum ersten Mal ausführlich hören. Er verpasst es nie, sein Licht ein bisschen unter den Scheffel zu stellen, der Herr Chaton.
Ich ordne es ein. Und es ist doch Nonsens zu sagen, weil ich da 7 Jahre war, lief das die
7 Jahre danach gut. Das habe ich ja gerade gar nicht gesagt, sondern ich habe einfach nur gesagt, dass es nachhaltig geblieben ist, auch nachdem du den Verein...
Dank der handelnden Person, da haben wir den Konsens. Ja,
die du ja... Denn der eine war ja schon mit dir zusammen da. Eike Korsen ist heute noch Geschäftsführer und Sven-Sören Christoffersen, der ja Spieler war und den du dann auch eingeführt hast, ja, in diese heute existierende Doppelspitze. Wie zufrieden bist du denn mit den beiden, was sie danach also nach deinem Abgang so gemacht haben da die letzten Jahre?
Ich bin zufrieden, falsche Frage. Ich freue mich sehr darüber, dass die beiden, die ja doch sehr in einem Crashkurs dann zusammen sich finden mussten, für sie beide passend in Rollen wiedergefunden haben, die sie miteinander erfolgreich arbeiten lassen, dass jeder den anderen in seiner Art und auch in seiner Rolle respektiert. Eike, wie du richtig sagst, war ja die ganzen Jahre dabei, ist dann durch mein Ausscheiden da in die erste Reihe gerückt, was inhaltlich schon Nonsens war, weil er natürlich die Jahre davor auch schon dabei war, sehr intensiv und in jeden Gedanken involviert war, dann als Geschäftsführer eine Rolle gekommen ist und Smöre dazu, direkt von der Platte in verantwortungsvoller Position, was ja auch alles andere als einfach ist, aber deutlich in der Wahrnehmung, auch durch seine Rolle im Fernsehen natürlich, deutlich präsenter, und das freut mich am meisten, dass die beiden weiterhin so harmonisch nach außen agieren können, was den kritischen Diskurs intern ja nicht verhindern darf.
Du hast immer noch einen sehr engen Draht zu den Beteiligten dort, was ich schon auch bemerkenswert finde nach so langer Zeit.
Naja, Eike, also muss man vielleicht auch einordnen, Eike war in meiner ersten Zeit, also in meiner, 2007 oder 2008 war Eike Praktikant beim TBV Lemgo. Also da haben wir uns kennengelernt, und in meiner Praktikumszeit 2003 war Smöre, Sven-Sören Christoffersen, gerade junger 18-jähriger Spieler beim TBV, und deswegen haben wir die eine oder andere Minute vielleicht zusammen verbracht, was einfach aufzeigen soll, dass ich beide schon über 20 Jahre kenne, und deswegen tauscht man sich natürlich hin und wieder aus.
Komm, ich wollte ihn eigentlich erst ein bisschen später bringen, aber wo du ihn gerade ansprichst. Sven-Sören Christoffersen, genannt Smöre.
Hallo Götzi, hallo Benni, freue mich schon sehr auf die neue Folge Hand aufs Herz, da ich davon ausgehe, dass ihr euren Zuhörenden ein eloquentes und pointiertes Feuerwerk an Hörerlebnissen verschaffen werdet. Und insofern bin ich gespannt, was ihr euch so zu berichten habt. Ich möchte gerne auch eine Kleinigkeit beitragen. Zum einen muss ich immer wieder schmunzeln, denn Benni stellt die eigenen sportlichen Errungenschaften immer ein Stück weit hinten an, hat auch im Handball immer gesagt, er brauchte den Bildungsweg in die Bundesliga, muss ich immer schmunzeln bei. Und ich glaube, auf dem Weg dahin war für ihn auch immer wichtig, dass Emotionen für Amateure sind. Das aber nur mal kann er dann ja genauer gleich noch erläutern. Die eigene sportliche Laufbahn neben dem Handball und ein bisschen Kicken, was glaube ich auch viele von uns irgendwann in ihrem Leben mal gemacht haben, ist aber auch genauer zu begutachten, denn es gibt eine Sportart, in der Benjamin schon vor knapp 30.000 Leuten performt hat. Ich glaube, das kann auch nicht jeder von sich sagen. Vielleicht kann er da mal näher drüber berichten. Und darüber hinaus gibt es eine weitere Sportart, die bei ihm inzwischen regelmäßig auf der Tagesordnung, häufig an Sonntagen, auf dem Plan steht. Vielleicht auch dazu mehr. Freue mich darauf und bis ganz bald mal wieder, meine Lieben. Ciao.
Vielen Dank, Smöre. Wie nicht anders zu erwarten von ihm, ein hervorragender Beitrag, und wir haben ein bisschen was zu besprechen. Was ist denn mit diesem Emotionen für Amateure? Das klingt so hart. Was meinst du damit? Also Emotionen sind für Amateure. Das war ja sein Zitat.
Muss man, glaube ich, wirklich in dem Kontext vielleicht nochmal zwei Sätze zu sagen. Der Sport ist ja prädestiniert dafür, unter Emotionen Entscheidungen zu treffen. Und selbst in ruhigen Situationen. Also ich sage immer gerne, der Banker im Aufsichtsgremium entscheidet bis 17.59 Uhr in seinem eigentlichen Job als Vorstandsvorsitzender einer Bank extrem rational. Aber um 18.01 Uhr in der Aufsichtsratssitzung des ansässigen Sportvereins manchmal emotional. Und das ist ein Teil dieses Spruches. Und der weitere Aspekt ist, dass man gerade auch in der hitzigen Situation nachspielen dazu neigt, die eigene Emotion zu irgendwelchen verbalen Ausbrüchen zu nutzen. Und das ist der zweite Slogan, den ich mir quasi nur selbst auferlegt habe. Das ist gar keine Weisheit für andere, sondern für mich selbst gewesen. Emotionen sind für Amateure, natürlich auch die Situation nachspielen. Also dass man nicht emotional reagiert auf Trainer, auf Spieler, auf Medien, auf Fans, sondern versucht, das in einer gewissen Neutralität wahrzunehmen. Und deswegen bemühe ich mich auch oft, Spiele Und ich kann das gar nicht anders. Also ich beneide Carsten Günther, der es schafft, beim Spiel emotional so mitzugehen und trotzdem danach den kühlen Kopf zu bewahren. Für mich war es lebensnotwendig, eine gewisse emotionale Basis nicht zu erreichen, um auch die Wahrnehmung nicht zu verfälschen über Schiedsrichterleistung, über eigene Spieler, weil du ja dann doch wieder in der Lage sein musst, 30 Sekunden nach Spielende ein Statement zu geben.
Oder ein bisschen Abstand zu halten.
Genau, oder in einer Pressekonferenz, und deswegen auch, Emotionen sind für Amateure, steht nie, da war ja nie meine Rolle, das bisherige Spiel zu beleuchten, das haben in der Regel schon mindestens zwei Trainer vor mir gemacht und der gegnerische Geschäftsführer, sondern eher den Rahmen zu schaffen, was ist notwendig jetzt auch in der Kommunikation, um die nächsten Spiele vorzubereiten. Das ist so ein Teil dieses dann sehr pointierten Ausdrucks, da gibt es unterschiedliche Aspekte und deswegen Emotionen sind für Amateure.
Jetzt haben wir es gut verstanden, glaube ich. 30.000 Zuschauer und Benny Chateau mittendrin, was war das?
Fest an der Seite von Sven Sören Christoffersen. Auf einer vorherigen Station durfte ich Geschäftsführer bei Hannover Konzert sein, einem Konzertveranstalter von kleinen bis Großveranstaltungen in Hannover. Und mein damaliger Mitstreiter, Partner Nico Röger, selbst Eishockeyspieler, hatte eine große Vision, und das war ein Wintergame im Stadion in Hannover durchzuführen. Wintergame, glaube ich, im Eishockey.
Ja,
im Fußballstadion, genau. Wintergame im Eishockey, fester Begriff. Und das funktionierte aber nicht mit der DEL, weil es keine Mannschaft mehr vor Ort gab und aus unterschiedlichen Gründen. Und deswegen war der Gedanke dann irgendwann nach meiner Zeit, oder während der Zeit ist er schon entstanden, und nach einer Zeit wurde er dann umgesetzt. Und dazu gab es im Kontext ein Jugendspiel und auch ein vermeintliches Promispiel, wo ich, glaube ich, eher aufgrund meiner früheren Teilhabe teilnehmen durfte, nicht aufgrund meiner sportlichen Vita, auch in dem Kontext wieder, oder meiner Prominenz sogar gar nicht, in diesem Prominentenspiel beizuwohnen. Und das war schon ein Riesengaudi, das Spiel an sich natürlich vor vielen Zuschauern im Fußballstadion Eishockey zu spielen, mit vielen echt erfolgreichen Cracks aus dem Eishockey, also DEL, Deutscher Meister, NHL-Spielern, die dann doch relativ einfach die Grenzen aufgezeigt haben. Das hat riesen Spaß gemacht. Und daraus entstanden ist im Prinzip eine Trainingsgruppe, die sich davor getroffen hat, immer freitags, und jetzt auch im Anschluss immer getroffen hat. Und deswegen haben Smöre und ich uns in den letzten zwei Jahren auch in der Regel am Freitagmorgen ab 6.30 Uhr am Pferdeturm in Hannover zum Eishockeyspielen getroffen, wo mich doch schon der ein oder andere für verrückt erklärt hat, aber es hat unglaublich viel Freude bereitet. Ja, weil du einfach in einer anderen Sportart dich wieder verbessern konntest. Also das passiert mir im Fußball oder Handball ja nicht, weil ich einfach, es gibt nichts mehr zu erreichen, was ich besser machen könnte, weil ich einfach da begrenzt bin und limitiert bin. Aber im Eishockey ging das sehr gut, und weil wir da auch Jungs dabei haben, die früher einfach das erfolgreich gemacht haben, die dir einfach ein paar Kniffe zeigen, und das macht unglaublich viel Spaß.
Ja, und du bist ja dann doch noch bis in die höchsten sportlichen Höhen gekommen, ja? Eishockey vor 30.000. Was ist mit dem Reitsport, das hat er natürlich gemeint noch, ja? Die Sonntagnachmittage.
Ja, genau. Ich habe
natürlich in Funktion.
In Funktion, genau. Beim Hannoverschen Rennverein dort mitwirken in einem Dreiervorstand. Mein Part ist aber da begrenzt auf alles außer Sport, würde ich sagen. Also sprich die Rahmenbedingungen hoffentlich perspektivisch verbessern zu können, die dort einfach wunderbare Renntage ermöglichen für die Region Hannover. Absoluter Familienevent, viele Familien vor Ort, niedrigschwellige Eintrittshürde, man darf seinen Picknickkorb mitnehmen, und da können Familien dann einen wirklich geselligen, mit Kinderparadies, Nachmittag verbringen, und da ist es spannend, dann dabei zu sein und das weiterzuentwickeln.
So, aber weil ich das vorhin ja schon mal kurz habe anklingen lassen, dass du nach meiner persönlichen Erfahrung auch gerne in unterschiedlichen Funktionen unterwegs bist, das gibt's auch noch. Stadtsport, Bund Hannover ist auch ein Thema. Doppelfunktion, jetzt nochmal zu deiner Zeit bei der TSV Hannover Burgdorf zurück. Du warst ja dort in der Endphase deiner Geschäftsführertätigkeit bei der TSV auch Geschäftsführer der Halle, glaube ich, der ZAG Arena in Doppelfunktion. Und ich glaube, das war eine sehr intensive Zeit für dich, wonach du ja dann da auch rausgegangen bist 2018, und wenn ich das sagen darf, da ging es dir, glaube ich, am Ende nicht mehr ganz so gut. Ja? Also auch die Erfahrung, gerade in diesem Kontext, dass es auch mal zu viel sein kann?
Ja, das war, glaube ich, ein bisschen komplexer, ohne jetzt zu sehr ins Detail zu gehen. Also erstmal die Entscheidung, den Club weiterzuentwickeln, war extrem eng verbunden mit der Frage der Spielstätte. Und dann hat sich die Möglichkeit ergeben, dauerhaft in die damalige TUI Arena, jetzt ZAG Arena, als Spielstätte zu gehen. In der Kombination auch für mich, Günter Papenbock als Halleneigner, hat dann die Perspektive gesehen, mir auch die Geschäftsführung mit ihm gemeinsam der Arena zu übertragen. Mhm. Was für mich natürlich auch eine berufliche tolle Möglichkeit war, um einfach das Profil zu erweitern. So, das waren die Beweggründe, damals das zu machen. Also Club kann sich weiterentwickeln und auch ich mich persönlich. Daraus ist eine sehr intensive Phase natürlich entstanden, davor und danach, mit einer hohen zeitlichen beruflichen Belastung. Mhm. Parallel haben wir glücklicherweise auch noch ein Haus gebaut, was man in dem Alter so macht.
Zwei Kinder kriegen, Familie.
Na, da habe ich ja verhältnismäßig wenig zu beigetragen, muss man fairerweise sagen.
Im entscheidenden Moment hoffentlich schon, aber danach, wolltest du sagen, hat dann deine Frau...
Naja, klar. Ich glaube, das ist in jeder Beziehung so, dass da die größte Last und die größte Leistung von meiner Frau gebracht wird. Also das ist, glaube ich, bei uns eindeutig so zu formulieren. Deswegen kann ich da auch nur dankbar sein, dass alle meine Familienmitglieder meinen beruflichen Werdegang so unterstützen, dass ich da viele Freiheiten genießen darf. Das ist sicherlich so. Aber zurück zum eigentlichen Kontext. Gab es dann eine Phase, die beruflich zeitlich sehr intensiv war, auch mit Konfliktsituationen behaftet.
Papenburg.
Wo ich unabhängig von handelnden Personen, sondern es gab Konfliktsituationen, die ja gar nicht mit meiner Person immer zusammengehangen haben, sondern mit vertraglichen Konstellationen, ohne da ins Detail zu gehen. Und das war die Lehre daraus, die mich einfach an eine Grenze gebracht haben, dass ich auch gelernt habe, dass ich trotz maximalem Engagements und Input Situationen nicht immer lösen kann. Vorher war es in meinem Leben immer so, dass ich es geschafft habe, für alle Beteiligten und auch für mich Lösungen zu finden. Mhm. Und das habe ich in dem Kontext nicht geschafft und das war eine Grenzerfahrung mit allen Themen, die dazugehören. Also das war aber der Kern. Und einer hohen beruflichen Belastung so, dass man da einfach an Grenzen gestoßen ist, die mich sicherlich dazu bringen, Grenzen jetzt besser zu erkennen. Und zu sagen, das traue ich mir zu und das traue ich mir nicht zu. Aber das ist üblich im Leistungssport, dass man immer wieder an Grenzen gehen muss. So habe ich es zumindest gelernt, um Next Level zu erreichen. Und das ist sicherlich sehr in mir drin. Und dann ist es wie bei Medizin, die Dosis macht den Unterschied zwischen Medikament und Gift.
Naja, ich glaube, das ist nicht nur im Leistungssport so, sondern grundsätzlich im Leben, dass man an solche Stellen kommt und dann ist die Frage, wie man damit umgeht. Und du hast damals dann für dich entschieden, da auch mal Abstand zu brauchen zum Handball?
Ja, auf jeden Fall aus der...
Also zu der ganzen Gemengelage?
Ja, gar nicht zwingend. Ich war ja noch weiterhin in der Funktion im HBL-Präsidium, deswegen gar nicht Abstand zum Handball zu gewinnen, sondern aus dieser Situation mich rauszubewegen, weil ich für mich selbst, aber auch, glaube ich, für alle Beteiligten, in dem Moment kein Bestandteil einer Lösung mehr war, sondern für mich selbst das Gefühl hatte, dass ich vielleicht sogar neue Lösungswege durch die Konstellation eher verhindere oder im Weg stehe. Und deswegen war für mich der richtige Moment dort, dann alle Beteiligten zu bitten, dass ich im geordneten Verfahren dann aus der Situation rausgehe. Dadurch hat sich, und das ist das Schöne im Leben, ja für Eike und Smyre eine neue Chance ergeben, die dann zu nutzen. Und
du hast auch deine Learnings draus gezogen.
Na ja, natürlich, klar, aus jeder. Da haben wir ja viele positive Beispiele vorher gehört, die dann einen weiteren Werdegang im Positiven ermöglicht haben. Und das war da in dem Kontext eine Grenzerfahrung, aber auch verbunden mit was absolut Positivem. Warum? Weil ich dann in einem neuen Kontext die Chance bekommen habe, mich in einem neuen Umfeld zu beweisen. Und das, was mich da extrem gereizt hat und dann auch sicherlich Teil der Entscheidung war, einfach in einem neuen beruflichen Kontext auch in eine mögliche Situation der Selbstständigkeit zu kommen. Das hat mich extrem gereizt. Also da war einmal die Grenzerfahrung, aber dann auch die Perspektive, parallel was anderes zu machen.
Ja.
So gleichbedeutend. Deswegen weiß ich gar nicht rückblickend, was jetzt das stärkere Motiv war. Ich weiß gar nicht, ob es das eine so stark gegeben hätte oder das andere. Oder das kann ich dir gar nicht sagen. Habe ich mir bis vor diesem Gespräch schon lange nicht mehr so intensive Gedanken gemacht, muss ich gestehen.
Das ist sehr schade, dass wir das jetzt nicht im Detail auch noch vertiefen können, weil wir haben hier schon die nächste anstehende Pressekonferenz im Nacken. Ich bin mir auch relativ sicher, dass der Medienbeauftragte des Deutschen Handballbundes, Tim Oliver Kalle, bald hier reinstapfen wird. Und
uns du siehst es nicht, hinter dir macht der Sidesteps,
macht er schon die ganze
Fenster
Zeit,
zu und versucht mir irgendwas zu übermitteln.
Weißt du, es gibt noch so viel zu besprechen. Du warst jahrelang Mitglied im HBL-Präsidium, ja, was natürlich auch zu diesem großen Netzwerk, das jetzt schon ein paar Mal angeklungen ist, und zu diesem Einblick in ganz viele Entscheidungsprozesse und zu diesen persönlichen Verbindungen einen großen Teil zu beigetragen hat. Du warst bei Hannover Concerts, was du angesprochen hast, 2 Jahre lang, bis dann Corona kam, ja, für die Veranstaltungsbranche so lala, ja. Und du warst da ja all in drin, also auch eine unfassbare Erfahrung, ja.
Ja, das war ja eine Grundsatzentscheidung, die ich getroffen habe, da auch als Gesellschafter in Verantwortung mit reinzugehen, was sich dann 8 Wochen später als, ja, rückblickend betrachtet, schlechteste Entscheidung in den letzten 100 Jahren erwiesen hat.
Aus der du aber rausgekommen bist.
Dank der Mithilfe aller Beteiligten, ja. Insbesondere Nico und Michael, die da ihren maximalen Anteil bei hatten. Und
von Hannover Concerts.
Genau, ja. Nico Röger, Michael Lohmann, die inklusive Bank, das dann ermöglicht haben. Zum Wohle des Unternehmens war das, glaube ich, die richtige Entscheidung. Mit einem schwachen Gesellschafter an der Seite wäre das vielleicht nicht so ausgegangen, wie es jetzt ausgegangen ist. Und deswegen war das sicherlich auch ein absoluter Tiefpunkt der Rahmenbedingungen, aber weil ich auch einfach mich extrem gefreut habe auf diese Konstellation. Ja, aber weiteres Learning, man hat nicht alle Rahmenbedingungen immer in der Hand.
Und dann eben jetzt die letzten 4 Jahre wieder Handball, aber dann im Verband zum ersten Mal, ja? Nicht auf dieser Vereinsebene als Vorstand, hab's vorhin schon gesagt, da können wir jetzt den Bogen spannen, den großen, für Finanzen und Recht, Entschuldigung, ja, meine Güte. Vorstand für Finanzen und Recht beim Deutschen Handballbund.
Wahrscheinlich an meinem Outfit
und jetzt eben, Trainingsanzug. Jetzt eben in der neuen Funktion, und die haben wir ja sehr ausführlich zum Einstieg des Gespräches besprochen, als Manager der Nationalmannschaft, um diesen zweiten Teil abzuschließen. Ich weiß, du fängst jetzt gerade eine neue Aufgabe an, und das wird auch sozusagen deine erste Replik auf meine Frage jetzt sein. Trotzdem, ich will sie unbedingt noch loswerden. Gibt es denn noch irgendwas, eine Aufgabe im Handball, die dich, wie lang auch immer das jetzt dauern wird, du machst jetzt 5, 6, 7 Jahre den überragenden Manager, und was wäre dann noch eine reizvolle Aufgabe für dich im Handball?
Wenn sich diese Frage stellt, dann muss man das beantworten. Ich habe einfach, schau mal den Handball, als ich angefangen habe, 2006, also 2003 die ersten Schritte gemacht habe, wie sich der Handballsport seitdem entwickelt hat, wie viele neue Tätigkeitsfelder es gibt, wie viele neue Jobs es gibt, wo vor 20 Jahren überhaupt nicht dran zu denken war. Und jetzt schauen wir mal, wie lange ich in dieser Rolle hier dem Handball verbunden bin. Und unabhängig davon habe ich eine Grundsatzentscheidung auch getroffen, in einem neuen beruflichen Umfeld mich einzuordnen. Und deswegen kann ich dir die Frage gar nicht beantworten, weil sie für mich jetzt auch gar nicht im Fokus steht, sondern diese Aufgabe gut zu lösen und dann in meinem neuen beruflichen Umfeld in der Baum-Unternehmensgruppe mich möglichst lange beweisen zu können. Das ist die Zielsetzung und nicht die Frage, wo kann ich danach im Handball arbeiten.
Gut, dann lassen wir das jetzt einfach alles auf uns zukommen und wünschen dir einfach nur ganz viel Erfolg, ja, in dieser neuen Rolle und Funktion als Manager der Handballnationalmannschaft. Das wäre ganz gut, glaube ich, für alle uns Beteiligten im Handball, wenn das ordentlich funktioniert in den nächsten Jahren und am besten auch Jahrzehnten. Bis dahin vielen Dank. Ganz kurze letzte Pause, und du kommst ja natürlich auch nicht um die 7 schnellen Fragen in unserer letzten Rubrik. Bis gleich. So, Hand aufs Herz mit Benjamin Chaton, dritter und letzter Teil, die berühmten 7 schnellen Fragen. Mal schauen, wie schnell denn sowas geht mit unserem heutigen Gast. Im Falle deiner Freizeit, ich betone dies, was ist denn der perfekte Tag für dich? Findet der in der Handballhalle als Zuschauer eines wunderbaren Handballspiels statt oder auf der Pferderennbahn?
Ich finde, das schließt sich gegenseitig nicht aus, sondern die Kombination macht die Würze. Ich finde es super, gemeinsam mit der Familie morgens zu frühstücken, in den Tag zu starten, und dann liegt immer wieder was anderes an. Um darauf sich einlassen zu können und eher die Flexibilität haben, all das, was du aufgezählt hast, machen zu können, das ist, glaube ich, ein Privileg. Und das ist das, was ich genieße, diese Flexibilität leben zu können.
Hattest du sowas wie ein Vorbild im Handball, was diese, ich nenne es jetzt mal, die Position des Managers betrifft, die du ja ganz viele Jahre lang bekleidet hast?
in der Art und Weise, wie es gelebt wurde, soweit ich das beurteilen darf, ist sicherlich Uwe jemand, der... Uwe Schwenker, der... Uwe wird das anders beschreiben, weil er natürlich schon Persönlichkeiten vor sich erlebt hat. Aber in meiner Wahrnehmung ist Uwe Schwenker die Galionsfigur in dem Kontext. Ich habe mich extrem oft intensiv natürlich mit Bob austauschen dürfen, da auch viel lernen dürfen. Deswegen sicherlich zwei sehr unterschiedliche Typen, aber zwei sehr prägnante. Wenn ich weiter zurückschaue, auch Theo Storm, der einen ganz anderen Blick hatte auf die Thematik. Und ja, Finn Holpert war der Erste, mit dem ich zusammenarbeiten durfte in dem Kontext, den ich als Erster erleben durfte in der Funktion. Und jeder hat diesen Job ja ganz anders interpretiert.
Was war der beste Transfer, an dem du beteiligt warst als Manager?
Das weiß ich nicht, aber der erste war in neuer Rolle in Balingen einen Spieler wieder zu verkaufen, der noch gar nicht da war. Adrian Fahl damals, von Balingen verpflichtet, Linkshänder.
Nationalspieler,
so in der, fühlte sich nicht wohl in der Rolle in Gummersbach. Dann sind die ins Pokalfinale gekommen. Ich glaube, Schorsch saß neben mir auf der Tribüne und sagte immer, mit jedem Tor, den er da Adrian da geworfen hat, es wird immer teurer. Das war der erste Transfer, quasi einen Spieler zu verkaufen, der gar nicht da war.
Spektakulär. Wollen wir ihn nicht als den Besten bezeichnen, aber...
Das war der Erste.
Als der Erste und vielleicht auch spektakulärste. Wann holt die deutsche Männerhandballnationalmannschaft den nächsten großen Titel? Wenn es uns einer sagen kann, dann du.
Wir werden das nächste Mal versuchen im Januar 2025.
Und da wird es klappen.
Wenn ich es wüsste, wäre ich überflüssig.
Naja, wenn du es wüsstest, dass es nicht klappt, dann wärst du auf gar keinen Fall überflüssig. Wir lassen das jetzt einfach so stehen. So, und jetzt kommen wir zum Tippspiel der Handball-Bundesliga, das es ja seit dieser Saison gibt. Ich hoffe, du hast da auch schon ausgiebig dran teilgenommen. Wir laden unsere Gäste immer ein bisschen zu tippen. Ich will dir jetzt den kompletten 10. Spieltag nach der Länderspielpause ersparen, aber zumindest, also Tendenz und Torunterschied, wenn es nicht ein Unentschieden ist, bei den Spielen deiner beiden Ex-Clubs, die im Moment in der Bundesliga spielen, die würde ich schon gern von dir haben. Und zwar Bietigheim gegen Hannover. Das geht wie aus?
Oh, mit Ica Romero als Trainer ist natürlich gemein.
Oh! Co-Trainer damals auch bei dir in Hannover.
So ist es, genau. Deswegen kann ich da emotional nur unentschieden tippen.
Ja, du hast doch gerade vorhin gesagt, Emotionen sind für Amateure.
Das ist ja eine private Fragerunde jetzt.
Also gut, unentschieden. Ob man das gerne hört bei der TSV, das lassen wir mal dahingestellt. Lemgo gegen Eisenach?
Wird der erfolgreiche Saisonstart des TBVs weitergehen? Plus 5.
Plus 5 für Lemgo. Den Fantasy-Manager Start 7 spielst du selbstverständlich auch? Da guckt er ganz komisch, aber du weißt, wovon die Rede ist,
oder? Ich weiß, wovon die Rede ist.
So, also dann, wir wollen von dir jetzt natürlich, und das ist, finde ich, schon ganz besonders spannend, auch aus deinem Manager-Blickwinkel, die optimale erste 7. Bitteschön. Du kannst jetzt kaufen. Jetzt hast du mal keine finanzielle Restriktion.
Nationalität auch.
Na, alle, die jetzt in der Bundesliga spielen. So, jetzt kannst du deine Mannschaft zusammenbauen. Die erste 7.
Das ist ja hier in der Funktion natürlich schon fast gemein. Historisch oder nur aktuell?
Nein, aktuell.
Ach, nur aktuell.
Du kennst doch das Spiel. Du könntest ja die deutschen Nationalspieler rauslassen, um dich nicht hier in die Bredouille zu bringen. Dann machst du sozusagen die Weltauswahl jetzt aus der aktuellen Handball-Bundesliga.
Ohne Team Deutschland.
Was hältst du davon?
Das wird wahrscheinlich trotzdem sehr stark eine Nation sein. Mortensen?
Links außen?
Ja, achso, Entschuldigung. Achso, ich bin jetzt so durchgegangen. Ja, Entschuldigung.
Kasper U.
Mortensen.
Ehemaliger Hannoveraner.
Ah, ja, da kommt der Bezug. Und in dem Jahr auch Torschützenkönig. Durfte ich ihm sogar die Krone überreichen in der Funktion des HBL-Präsidiumsmitglieds an meinem letzten Bundesligaspiel. Werde ich nicht vergessen.
Torhüter?
Möller.
Kevin Möller. Rechtsaußen? Man sieht, er lässt den Worten Taten folgen. Er überlegt ganz genau und wägt ab. Das ist doch nur ein Spiel, Benny. Hau raus.
Das ist nur ein Spiel.
Das gibt's nicht, gell? Ein Spiel.
Wenn ich zu einem Spiel antrete, will ich das wirklich krankhaft, will ich gewinnen. Das ist egal, was. Ich fühle mich so eingeschränkt.
Wieso?
Ja, durch die Vorgaben, die du gegeben hast.
Entschuldige mal, du hast die komplette Bundesliga zur Auswahl. Und ich habe begriffen, dass du da Bauchschmerzen hast, wenn es jetzt um die deutschen Nationalspieler geht, Hansen, in deiner neuen Funktion. Deswegen habe ich dir, also Johann Hansen, rein zufällig auch ehemaliger Hannover.
Und das ist aber jetzt, ja, da war ich ja gar nicht mehr dabei. Das zählt nicht.
Trotzdem, rein zufällig. Rückraum Mitte. Komisch, drei Dänen.
Ja, das habe ich ja schon antizipiert, dass das so hinauslaufen könnte. Deswegen fühlte ich mich ja da auch eingeschränkt, um mich jetzt da zu viele zu nehmen.
Also ich will echt keinen Stress machen, aber es gibt Menschen, die haben mir schneller 7 Namen aufgezählt bei dieser Frage als du. Ich sage das jetzt mal so ganz wertneutral.
Das hilft mir extrem.
Ja, bitte. Rückraum Mitte fehlt noch, Rückraum links, Rückraum rechts, Kreis. Zack.
Ich bin eigentlich bei Rückraum Mitte immer gerne bei Spanien.
Ja.
Und deswegen würde ich eine extrem erfolgreiche Mannschaft, nämlich von der MT Melsung,
Valenciaga
nehmen wollen. Ich überlege gerade noch, weil ich noch eine andere Idee hatte, deswegen habe ich jetzt gerade so ein bisschen gestockt, aber nee, den nehme ich.
Wir kommen hier gar nicht mehr raus.
Bei mir geht es sofort. Das ist bei mir so.
Dein Managerhirn an.
Ja, mir geht sofort, wer kann mit wem zusammen spielen?
Hör auf, das ist ein Spiel hier.
Ja, aber das ist bei mir sofort drin. Ja. Ich überlege, wie können wir denn Abwehr spielen? Wie können wir denn.
Nein, das brauchen wir.
Ja, aber komme ich nicht aus meiner Rolle raus.
Das, ihr könnt euch das nicht vorstellen. Er leidet hier. Ja? Ich mache hier Dampf und Druck und Oliver Kalle hat eine rote Fahne in der Hand. Jetzt bitte drei Namen noch. So kommen wir hier nicht raus. Rückraum links. Soll ich dir Vorschläge reinwerfen?
Nein, aber beim
Simon Rückraum, Pütlik.
Und jetzt will ich aber nicht schon wieder den nehmen, aber ja.
Ja, Pütlik.
Und das einfach Rückraum rechts.
Kitzel.
Naja, das kannst selbst du aufschreiben.
Ja, ich versuch's einigermaßen, an den erinnere ich mich gerade noch so. Was ist denn mit Kreis?
Gehen ehemalige?
Nein!
Also. Deutsche, die noch spielen?
Das ja, natürlich, doch.
Das
also,
geht?
Also ich dachte ehemalige Bundesligaspieler. Alle, die jetzt in der Bundesliga spielen, sind verfügbar für dieses Spiel. Und er muss auch nicht Abwehr spielen können mit dem.
Das ist wirklich krankhaft bei
das
mir.
Das ist Wahnsinn,
ich komme gar nicht aus der Rolle raus. Da muss ich da einfach aus historischer Wundheit nenne ich eine Doppelachse mit Peko und Bambam.
So, ich bin sehr froh, dass wir das geschafft haben, nach gefühlten 8 Minuten 45. Also ich meine, nur diese Mannschaft.
Ich habe noch nie so schnell eine Mannschaft zusammengestellt.
Ja, wir haben dich jetzt besser kennengelernt als im gesamten Gespräch in diesem Spiel. Der Mann hat gelitten. Benny, du hast es geschafft. Zum Abschluss brauche ich aber noch einen Namen von dir, denn du weißt mit Sicherheit, dass die letzte Frage immer lautet, wen sollten wir unbedingt mal einladen hier?
Oder bin ich nicht gut vorbereitet, weil ich natürlich gar nicht die unglaublich lange Liste habe an Menschen.
Sag irgendeinen.
Die schon hier waren. Aber einfach ein langer Weggefährte.
Spannender Gast.
Also ich würde sofort den Vogel natürlich nominieren. Also Daniel Stephan, wenn er noch nicht dabei war. Der Welthandballer, den ich viele Jahre auf seinem Weg begleiten durfte, sportlich wie dann auch freundschaftlich, und von daher wäre das einfach für mich zu interessant zu hören. Was macht er eigentlich?
Super Vorschlag. Vielen Dank, lieber Benny. So, du hast es geschafft, Namen zu nennen.
Also das kannst du gar nicht vorstellen.
In einer für dich epischen Geschwindigkeit. Vielen, vielen Dank. Jetzt geht's hier weiter übrigens direkt mit der Pressekonferenz der Nationalmannschaft. Da sind wir dann nicht mehr mit dabei. Aber schön, dass ihr heute alle wieder zugehört habt. Danke, dass wir dich kennenlernen durften, ein bisschen genauer. Benjamin Chateau, oh, von draußen kommt Druck. Ich muss hier raus, ich habe massiven Stress. Ich habe überzogen, ich gebe es zu. Leute, ich versuche mich zu bessern. Danke, Benny. Ciao, bis zum nächsten Mal.
Vielen Dank.